Was zum
Beispiel? Ja, gegen den können wir ja vorher schon mal.
Ja.
Welche Nummer sind wir? Das ging dann noch Plastik.
235.
235, mhm. Okay. Zum
Beispiel? Ja,
okay. Okay, ja, Post, die Herren.
Mhm. Prost. Jonathan Strange und Mr. Norrell.
Prost. Und willkommen beim Biertocher Podcast 235. Es begrüßt Sie heute als einziger mit einem Bier in der Hand, Horst.
Mhm. Gregor.
Mit einem Ayran.
Mit einem Ayran, ja.
Ich mit einem Tee, Schwarztee mit Zitrone, der Dennis.
Und der Stefan, auch mit einem Ayran.
Ah, genau. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich, von Jörg. Und vielen Dank an dieser Stelle. Auch vielen Dank an unsere Flatterer Ayuvo und Bernd Schlapsi.
Und extra danke an Ayuvo dafür, dass er getwittert hat, dass der Flatter derzeit nicht funktioniert. Aber er hat sozusagen ausgedrückt, dass er uns trotzdem flattern will. Finde ich voll super. Mhm. Du wirst, Stefan, du wirst dir erzählen zum Thema Flutter.
Ich habe in einem anderen Podcast sowas gehört und da werde ich ein bisschen berichten.
Okay, dann sind wir schon bei der Verlesung der Themenliste und wir haben Feedback, ne?
Wir haben diesmal Feedback, ja, genau, von unserem treuen Hörer, dem Andreas. Das werden wir dann gleich...
machen wir es gleich als erstes Thema dann.
Ja, genau, ich kann es ja schon mal anteasern, oder?
Teaserst du es gleich an, ja?
Er hat uns ein Posting geschrieben über das Thema Finanzierung von Softwareprojekten und wir werden das Posting einfach vorlesen und dann
darüber diskutieren. Das ist wieder mal eine Vorlesung.
Ja, genau, eine kleine
Podcast. Nein, ich finde das super, weil ich habe ja gefragt gehabt, was die Hörer dazu sagen zu dem Thema. Ich habe gefragt dazu und jetzt kriege ich gleich eine Antwort. Ich finde das super.
Seit du da bist, Stefan, kriegen wir Feedback. Ja, das ist Wahnsinn. Okay. Ja, dann, was habt ihr erlebt, worüber ihr reden werden wollt?
Ja, ich war noch immer so lange und oft im Theater.
Du schuldest uns noch 7 Theaterstücke.
Ja, richtig, da gibt es ja einiges. Ich könnte auch mal wieder über ein Computerspiel reden, nämlich Remember Me, das liegt auch schon seit längerem herum. Aber was mir am Herzen liegt, ist ein bisschen Weihnachtscontent, nämlich eine Miniserie der BBC namens Jonathan Strange and Mr. Norrell. Ja, das war so ein Kunde.
Ich habe den ganzen Tag irgendwie gelernt und programmiert. Ich mache halt kein Programmieren-Kranz, okay. Sondern ich mache halt nur nettere Geschichten, also so schöne Lebenssachen. Wir drei von uns waren beim Podcasting-Meetup, da können wir ein bisschen drüber erzählen. Dann habe ich mal angeschaut, wie das aussieht. Wenn man so einen Tintenstrahldrucker kauft, dann sind die ja oft überraschend billig und man zahlt dafür dann Länge mal Breite mal Höhe für die Tintenpatronen. Ja. Mhm. Mich hat interessiert, wie dieses Preismodell genau aussieht. Da kann ich ein bisschen was dazu erzählen. Ja, und bei mir zu Hause klickt es jetzt. Ich habe jetzt eine andere Tastatur. Ja, vielleicht auch noch ein Spiel, ein kleines Spiel. Mhm.
Ja, ich kann erzählen, ich habe schöner gelebt. Ich war im Kino und habe mir Irrational Man von Woody Allen angeschaut. Dann war ich am Podcast-Treffen und so zum Thema, wie soll ich sagen, anders leben oder anders Geld verdienen. Ich kann erzählen über einen Freund von mir, der einen sehr interessanten Beruf hat. Der begleitet Gepäck professionell. Und sonst auf ein Blogposting verweisen, Arabic Programming Languages.
Ach, das ist von dir und nicht von dir. Ah, okay, interessant. Ja. Ja, hätte ich das gewusst, dass du keine Programmierthemen mitgebracht hast, hätte ich hier mich da wegen ein bisschen vorbereitet. Stattdessen habe ich noch mal was zu CAs, SSL, Podcast-Meeting, ja, ein bisschen vielleicht. Noch ein bisschen Let's Encrypt, aber weniger Ranten. Dann ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und es fällt weder in die Kategorie nerdig noch schöner Leben, sondern eher in
schierer Leben.
Ja.
Schmutziger Leben.
Sich ärgern.
Mhm. Da gibt es eine schöne Rubriksnamen von einem anderen Podcast entlehnt, nämlich den drei Vogonen, die nennen das den Marvin des Monats.
Also,
ja, ich will sagen.
Beanhaltet durch die Galaxis.
Aber jetzt eigentlich nicht, das ist so ein, eigentlich marvinistisch das Thema.
Marvinistisch.
Genau. Ja, das ist gut.
Und worüber möchtest du jammern?
Aufklärung.
Okay. Über das Thema Aufklärung.
Ja, und zwar in dem Sinne, dass sie fehlt und nicht zu viel da ist.
alle ja, gibt ja, auch an mich zustimmen.
Und dann hätte ich noch etwas zum Thema schöner Leben. Wieder zur Aufheiterung. Vielleicht lassen wir die Aufklärung dann für zum ganz zum Schluss, damit die Hörer so richtig deprimiert aus dem Thema wieder rauskommen. wie es bei den Simpsons so schön ist. Erstmal bauen wir euch ab, dann bauen wir euch wieder auf, dann beleidigen wir euch wieder, dann bauen wir euch wieder auf und wenn wir dann beleidigen wir euch wieder und wenn wir dann noch Zeit haben, bauen wir euch nochmal auf.
Was ist dein letzter Punkt?
Ich war bei einem Chor und die singen nochmal dieses Wochenende.
Und du machst über Chor singen sozusagen.
Ja, oder sagen wir mal, es ist nur ein Thema. Oder ich fasse es unter Themen, unter Termine.
Termine, genau.
Ja.
Die sollte man, haben wir dringende Termine, über die wir reden müssen? Irgendwelche Aufrufe? Morgen, das wird sich nicht auskennen, ist Ops Python User Group.
Haben wir das letzte Mal, glaube ich, schon.
Ja, aber zumindest. Der Podcast wird erst am Freitag online sein, also das
Reisen geht sich dann
meistens nicht aus. Für alle, die noch asozialer nörden als wir, es ist dann Weihnachten. Also da muss man so Familie treffen und so. Der 24. dazu, oder?
Ja, da habe ich halt so lachen müssen. Ich muss in der Arbeit nicht dazu verpflichtet, wegen halt Freiraumbüro-Radio zu hören. Habe ich nur von jemandem irgendwie kurz den Spruch gehört. Da sieht man die Familie einmal so selten und dann fangen sie noch an zu singen.
Ja.
Ganz gut.
Tja, ja.
Dann frisch ans Werk.
Ja. Ah ja, dann steigen wir gleich ins erste Thema ein.
Die Feedback-Vorlesung.
Ja, na, der
Termin. Termin. Ja, hast du Termin jetzt?
Ja, ja. Den
und zwar,
ja,
sprich.
Also ja, genau, Chorus Delicti ist ein Chor. Meine Freundin singt dort und deswegen war ich dann auch dort. Und ich finde, die singen gar nicht mal so schlecht. Eine chinesische Chorleiterin ist das. Und ich suche gerade heraus.
Ich höre heute ein bisschen langsamer. Kannst du den Namen nochmal sagen von dem Chor?
Chorus Delicti.
Danke. Und das ist jetzt ein Termin zum Mitmachen oder nur zum passiv sich beschallen lassen und bewundern?
Weihnachtslieder hören.
Ah, okay. Also man geht hin und hört Weihnachtslieder.
Genau. Und wie es eigentlich sich so gehört? In der Kirche. Es ist am das zweite Adventskonzert ist am Samstag, dem 19. Um 20 Uhr in der Pfarrkirche Maria Hilf.
In Wien.
Ah, das ist bei mir im Sack, super.
Und am 20. Dezember zusätzlich noch, aber nur ein kürzeres Stückchen, in der Otto-Wagner-Kirche im 14. Baumgartner Höhe.
Oh, ah. Die ist schön.
Ja, die ist echt schön.
Die ist eigentlich ein
Bist du so lieb und trägst es in die Shownotes dann ein?
Ja, super. Mit Link auf deren Homepage.
Cool,
das ist super cool.
Ja, der Stefan hatte das Thema aufgebracht, die Finanzierung von Open-Source-Projekten und ein Hörer hat uns dann,
nämlich der Andreas. Nicht irgendein Hörer, sondern der Andreas Zeiser.
Der Andreas, hier.
Sorry.
Nachnamen. genau, und der hat uns geschrieben... Ahoi Leute, ich hoffe, ich bin richtig hier, da ich beim Podcast ein wenig hinten bin. Ich wollte mich zu möglichen Finanzierungsmodellen von freier Software äußern. Meiner Meinung nach wäre es das ehrlichste und geschickteste Modell eine Art Crowdsourcing. Ich glaube, Funding ist noch, aber entweder man lässt sich einzelne Milestones vorfinanzieren durch User, diverse Firmen, die davon profitieren oder auch die FSF, beziehungsweise alle zusammen, oder man lässt sich einfach die Arbeitszeit ein paar Monate nach vorne versetzt laufend finanzieren und hört auf, wenn zu wenig eingespielt wird. Auf diese Arten könnte man auch die Finanzierer über diverse Richtungsoptionen entscheiden lassen, zum Beispiel erst die GUI oder weitere Output-Formate oder so. Diese Art der Finanzierung würde das Problem verhindern, dass die Entwickler nicht für ihre Arbeit bezahlt werden, sondern für ihr Produkt, was sicher auch ein Grund ist, wieso das Finanzierungsproblem überhaupt besteht und auch für DRM Mist. Man könnte die erstgenannte Art mal über Kickstarter versuchen und die zweite zum Beispiel über Patreon. Wenn das Modell Schule macht, könnte vielleicht die FSF oder ähnliches ein eigenes Webportal für freie Software-Crowdfinanzierung basteln, aber solche Details sind wohl eher etwas für später. Ja, Sorry für den langen Post, aber ich mache mir schon länger über dieses Thema viele Gedanken und freue mich auch, wenn das andere tun.
Ja. Cool. Interessant. Ich habe übrigens auch darüber nachgedacht. Hauptsächlich aus Faulheit. Zwei Argumente sind bei mir dagegen. Eines ist Faulheit, nämlich um ein Kickstarter-Projekt zu machen, muss man halt auch ein bisschen Marketing machen, Marketingmaterialien vorbereiten und sich ganz genau überlegen, was man da tut. Das schiebe ich noch ein bisschen vor mich her. Heißt aber nicht, dass ich es nicht später vielleicht einmal mache. Das andere, was vielleicht auch ganz spannend ist, wie man das Ganze dann buchhalterisch handhaben muss in Österreich, wie der, wenn da die Kohle reinkommt. In dem Moment, wo es so ungefähr 700 Euro übersteigt, wird das Ganze steuerpflichtig. Insbesondere, wenn es wirklich ein kommerzielles Produkt wird dann. Aber auch sonst schon. Also das ist auch eine Sache, die man sich mal genauer anschauen wird müssen und das werde ich wahrscheinlich auch tun, weil es mich wirklich interessiert, wie das in Österreich aussieht. Ja. Mhm. Aber danke für den Input auf jeden Fall. Ja.
Ja. Ja, ich kann ja nur von reiner Consumer-Sicht jetzt mal aussprechen, dass ich mir da Gedanken mache, weil ich habe mir überlegt, wo habe ich denn schon überall Kohle reingesteckt und auf welche Weise? Und es gibt schon Projekte, wo so diese interaktive Form, also für Milestones oder Features bezahlen, für mich schon Sinn machen würde, wo es mich auch reizen würde. Weil so zum Beispiel bei Projekten wie Calibre, wo ich mir denke, so, ja, diese eine Verwaltungsoption für E-Books, das wäre wirklich wunderbar, wenn das jemand für mich programmieren würde. Und da, andererseits gibt es so viele Softwareprojekte, denen ich gerne was zukommen lassen würde. Genau, den ich gerne was zukommen lassen würde, wo ich mir diese Gedanken aber auch gar nicht machen würde wollen. Einfach, ja, weil ich da auch keine Idee habe, in welche Richtung es gehen sollte, was da so wirklich sinnvoll wäre. Und also ich habe zum Beispiel ein Softwareprojekt, das ich schon mal so 10 Euro rübergeschoben habe, ist LibreOffice. Da hat es einfach über so einen Art Nacking-Link irgendwie funktioniert. Wir haben gesagt, irgendwie so downloaden kannst du es, aber hier hast du auch eine einfache Möglichkeit, das irgendwie mal irgendwie zu bespenden. Und weitere Projekte, wo ich so auf einen längeren Zeitplan hingescholten habe, aber das ist dann halt für den Programmierer schwierig, wahrscheinlich genug Geld zu lukrieren, ist, war bei mir wirklich auch Flutter. Also wo ich dann...
Du hast Softwareprojekte geflattert?
Ja, genau. Ja. Zum Beispiel WinSCP, das ist so ein ja. SSH-Copy-Programm unter Windows, das ich oft benutze, oder andere auch Linux-Programme. Und das fand ich eigentlich auch ganz sinnvoll. Ja, wie gesagt, das sind so meine Gedanken von der Finanzierungsanreizsituation.
Ja. Was ich jetzt merke, es haben immer mehr Projekte jetzt einen Patreon-Button. So,
dieses
so Patreon, ein bisschen wie, also auch das funktioniert auch seit 2 oder 3 Folgen funktioniert jetzt. Mhm. Also wer uns sozusagen regelmäßig da, so wie Flutter, aber halt ohne Flutter, beschenken will, kann diesen Patreon-Button
auch nutzen. Das funktioniert. Das ja eher unbekannter ist, vielleicht erklärt sie noch, was der Unterschied zu Twitter ist für denjenigen, der da
Flutter
ist.
Es sind zwei verschiedene Firmen. Was ich kapiert habe, ist Flutter europäisch aus Schweden und nimmt deshalb standardmäßig Euros. Mhm. Und Patreon kommt, glaube ich, aus dem US-Raum, wenn ich das richtig kapiert habe, und rechnet aber primär in Dollar.
Aber ist es nicht auch so bei Patreon, dass du da wirklich definitiv Beträge überall hin überweist und nicht so wie bei Flutter, dass du ein Budget hast und egal wie viel du flatterst, wird das aufgeteilt? Ich glaube, das ist so ein...
Meines Wissens ist es, Patreon, das, der Unterschied, dass es regelmäßig, monatlich...
Na, das war passiert. Ja auch bei Flutter das Prinzip, dass du subscribest. Ne?
Ach so, okay.
Ja. Also sie sind sich, glaube ich, ziemlich ähnlich jetzt von der Idee, weil bei Patreon steht auch so, du kannst monthly recurring.
Also recurring, du kannst auch ein Budget
Dings machen und dann ist auch so irgendein Feature, dass du nicht dein Budget überschreitest. Aber mir hat das bei Flutter irgendwie alles mehr gefallen und ich habe es logischer gefunden. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass ich zuerst Flutter gekannt habe und für mich das Patreon dann so ein MeToo-Produkt war, wo ich mich weniger gut ausgekannt habe.
Also mir ist es noch aufgefallen bei Patreon, dass das eben durch die Podcast-Szene auch ganz stark geistert. Und für die gibt es dann halt auch so Anreize, dass du irgendwie so für Podcaster, dass du auch so Ziele steckst und den Leuten dann
gewisse
erreichte Ziele dann irgendwie
so Mini-Kickstarter
praktisch. Genau, Content oder Goodies oder was auch immer anbietest.
Man muss dazu sagen, eigentlich sind das ja alles Firmen, die jetzt mit etwas mitschneiden, was ja die Finanzwirtschaft an sich anbietet. sollte, nämlich eine regelmäßige Mikroüberweisung, was man sich eigentlich erwartet, dass das Bankinstitut das anbietet, in Form eines Dauerauftrags. Aber leider sind da die Kosten so hoch, und dass du kannst eigentlich keine geringeren Daueraufträge machen mit Maximallimit.
Also meinst du, die Banken hätten sich da im Micropayment nochmal stärker...
Ich glaube, die Banken benutzen dasselbe Internet wie diese Flutter-Firmen. Mhm. Also wenn die ihren Job ernst nehmen würden, wären die der logische Ansprechpartner dafür. Stattdessen, wenn ich jetzt jemanden sozusagen meine 10 Euro Kulturbudget verteilen will auf diverse Podcast- und Softwareprojekte, muss ich davon wieder 10% an Flutter abliefern, mhm, weil die mitschneiden. Also das Ganze macht für mich wenig Sinn und ist eigentlich eher ein Zeichen, dass da anscheinend ist die Nachfrage nach dem Service zu nerdig und zu Nische, dass die Etablierten das nicht machen.
Allerdings, wenn die Banken das anbieten würden, würden sie auch erstmal Aufschlag dafür verlangen.
Weil, ja schon, aber der wäre wahrscheinlich immer noch billiger als so, wie es jetzt läuft.
Überweisungen sind ja derzeit kostenlos, zumindest in der EU für Österreicher. Aber wenn man sich überlegt, vor ein paar Jahren gab es das Gesetz noch nicht, dass eine Überweisung am nächsten Tag am Zielkonto sein muss. Zumindest innerhalb von Österreich.
Das hat 3 Banktage gedauert.
Richtig.
Gut erinnern. Und ein Banktag ist nicht ein Tag. Ein Banktag, das ist je nach Feiertag und Lust und Laune. Ja. Das kann durchaus eine Woche sein.
Ich glaube, 300 Bankentage gibt es pro Jahr, aber 365 echte Tage.
Dankeschön.
Hat ja vorhin die gesehen und wollte um
Aha, Warte. Interessant. Ein Tee noch bitte.
Ja, geht.
Und. Der Stefan schaut sehr glücklich aus. Barmann, Vorspeisenbilder vom Kalb.
Der schaut super aus.
Okay, dann unterbreche ich kurz meine Rede.
Ich fürchte, du musst es wieder sagen, weil wir dann alle kauen.
Ja.
Der Vorspeisenteller, ich hatte Befürchtung, da ist Melanzani drauf, das wird mir nicht schmecken, aber inzwischen finde ich, das war gut.
Und diese ausgebrachene Kugel ist praktisch eine Melanzani.
Ja, das sind, und noch eine Flüssigkeit, eine Creme drin, die ein bisschen käsig, quarkig schmeckt.
So, gibt es auch ein Foto.
Bitte in die Show. Ja.
Soll ich mal einen Pausenfüller machen?
Mach du mal.
Wir
wollten ihn nicht.
Wo war ich?
Beim Bezahlen?
Bezahlen, Patreon, so,
und Flutter. Genau, Banken sind hingegangen und haben sich gedacht, das wäre auch eine tolle Einnahmequelle, wenn wir sagen, eine Überweisung dauert 3 Tage und wer schneller haben möchte, muss zahlen. Mhm. Wie sieht das überhaupt bei der Bank aus? Für die Bank hatte es nur Nachteile, dass eine Überweisung länger dauerte, weil die mussten extra dafür Server bereitstellen, die Überweisung verzögert hat um 3 Tage. Das heißt also, die sofortigen Überweisungen waren für die Banken lukrativ. Nicht nur in dem Sinne, dass sie dafür Geld bekommen haben von dem, der überwiesen hat, sondern sie brauchten dafür nicht ihre Infrastruktur eigentlich zu erweitern oder zu verwenden. Also das ist pur Schwachsinn eigentlich.
In so many ways wrong, so zu sagen, dieses 3 Tage.
Extra ein Server, um die Überweisung zu verzögern. Mhm. Und jetzt kostet, ich weiß nicht, wie viel Flutter nimmt und Kickstarter und so weiter, das beläuft sich so zwischen 7% und 20%, je nachdem, welche Plattform. Sagen wir einfach mal zwischen 5% und 30%.
Ja, musst aber noch mehr einrechnen. Bei Flutter zum Beispiel, du kannst jetzt zwar mittlerweile über europäisches Konto, glaube ich, direkt hintun, aber bei vielen anderen hast du nur PayPal als Zahloption oder deine Kreditkarte, wo ja wiederum Spesen anfallen. Die müsstest du ja auch einrechnen. Also bei allen diesen Mikroüberweisungen, wo du sowieso nur ein paar Cent überweisen willst, schneiden dann noch mit das Mikroüberweisungs-Software-Plattform-System und die diversen Zahlungsprovider, weil alles nur, weil deine Bank das nicht auf die Reihe kriegt.
Ah, jetzt komme ich aber mal zur Bank. Wenn die Bank das anbieten würde, dann möchte nur dafür natürlich dann auch Geld sehen. Mikrotransaktionen, gut und schön. Dann kommen die Banken nämlich auch auf die Idee, das ist der neue Hype. Dankeschön. Und verlangen dafür Geld. Und siehe da, was machen gerade die deutschen Banken? Sie haben PayDirect, Mikrotransaktionen, schnelle Überweisungen mit E-Mail und so weiter, also Konkurrenz für PayPal. Und es ist noch nicht am Laufen, aber ich denke mal, die wollen dafür definitiv Geld sehen. Also im Endeffekt läuft, und man kann es auch verstehen, jeder möchte Geld dafür sehen, dass er was tut. Und die Banken machen das natürlich dann genauso. Also mit Transaktionen, egal welche, auch Banken.
dem das banken. Sobald meine Drohne fliegt, werde ich dann so kleine Centbeträge per Drohne herumschicken.
Ja.
Und herumregnen jetzt, lassen.
Aber trotzdem zahlst du nicht nur den Centbetrag, sondern die Drohne braucht auch Strom.
Die fliegt solar gepowert.
Oder vielleicht dann doch Bitcoins für solche Sachen.
Genau, ja, Bitcoins.
Selbst dort zahlt man Transaktionsgebühren.
Ist freiwillig, du kannst auch ohne Transaktionsgebühren überweisen.
Dauert es länger. Das dauert es länger, ja, genau.
Ist okay.
Mhm. Aber es ist in einem minimalen Vergleich.
Ja, das ist wesentlich günstiger. Mhm. Und trotzdem der ganze Strom, der dafür drauf geht. Also überall gibt es trotzdem noch irgendwelche Gebühren. Manchmal.
Also das Problem, das ich bei Bitcoin habe, ist nur, dass nur sehr wenige das akzeptieren. Also meistens eher größere, weil meistens so kleine Blogger und kleine Softwareentwickler haben einfach keine Bitcoin-Adresse, obwohl es sie technisch absolut nichts kosten würde, die drauf zu tun. Mhm.
Ja, also die kennen es nicht und was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Mhm. Und was ich zu Crowdfunding und Software auch noch sagen wollte, ist, solange die essen, es gibt ja GNU-PG und GNU-PG wird entwickelt von, wie heißt es nochmal, Werner Koch, glaube ich, heißt er. Und der hat einmal gejammert, oder habe ich das letzte Woche schon erzählt oder vor 2 Wochen? Der hat gejammert, dass kein Geld reinkommt und dann hat er Crowdfunding-Aktionen gestartet und hat ziemlich viel Geld bekommen. Mhm. Also sogar im Nachhinein. Mhm. Und was Fefe dazu geschrieben hat, eine Finanzierung im Nachhinein durch Jammern ist, findet er nicht gut, sondern von Anfang an einen Plan haben, wie man es finanziert. Also fangt keine Software an zu entwickeln, wenn ihr davon leben müsst, wenn ihr nicht wisst, wie ihr das Geld bekommt. Wenn ihr sowieso schon einen Job habt und das im Prinzip die Software für euch entwickelt, braucht ihr keinen Finanzierungsplan, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber wenn ihr davon leben wollt, dann überlegt euch ganz genau, wie ihr euch finanzieren wollt.
Also ich finde, jammern im Nachhinein ist durchaus auch okay, weil der Programmierer hat ja die Leistung erbracht. Nicht? Wenn er sich dafür was wünscht, finde ich das auch okay.
Ja, ich finde es besser, du machst eine Vorleistung und sollst dann sagen, du hättest gerne Geld. Also du musst erst einmal groß über die Finanzierung nachdenken, sonst mache ich überhaupt nichts. Mhm. Wenn alle so denken würden, gäbe es keine freie Software, weil niemand was tun würde.
Natürlich, aber wenn der Koch, also GNU-PG, der Typ, der hat halt im Nachhinein gejammert, ja, es gibt ihm so schlecht und ich bekomme kein Geld rein dafür, die Leute spenden nichts und so weiter.
Es gibt auch
hat
so
sich
viele,
keine Gedanken drüber gemacht vorher. Und
es gibt ja auch, GNU-PG ist ja auch kein Projekt von gestern. Ja, es ist ja natürlich dann schwierig abzuwägen. Abschließend fragt man noch vielleicht, das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt, bei Flutter, totgesagte Leben länger. Da wird ja gemunkelt, dass das war ja ein bisschen schwierig und wir waren ein bisschen so im Loch und im Eck und ein bisschen still ist es um das Projekt geworden.
Seit einer Woche funktioniert dein Bettbutton nicht.
Aber über die Freakshow, Team Pritlove versorgt einem da ja immer wieder so mit ein bisschen Neuigkeiten. Und man kann es jetzt auch schon sehen, sie haben eine neue Webseite gelauncht und anscheinend kann man da schon direkt seine Bankverbindung ohne Skrill und Drittprovider eingeben. Und schauen wir mal, was daraus wird. Also jetzt ist es wirklich noch nicht benutzbar, weil ich sehe nicht, was ich flatter. Oh ja, ich sehe sogar, was ich flattere, aber nicht irgendwie so das Flatter-Angebot. So früher hat es einen Katalog gegeben, so was ich flattern könnte oder so. Oder was Dinge sind von mir, die oder wer mich flattert und so. Das kann man alles noch nicht sehen. Aber mal abwarten, vielleicht können wir so in der nächsten, übernächsten Folge schon mal was drüber sagen.
Finde ich schon seltsam, dass die erst die Seite stilllegen, dann nach und nach eine neue launchen, statt eine zu launchen, die fix und fertig ist. Das ist irgendwie keine gute Werbung für Flutter gerade.
Ja, kann man sagen,
Also keine gute Politik.
Drücken dann trotzdem noch die Daumen irgendwie.
Ja.
Also laut dem Bedarf ist Flutter nicht tot. Es wird nur umgebaut.
Mhm. Ja. Und er macht sich auch keine ernsthaften Sorgen darüber.
Er lebt ja von Flutter, ne?
Ja, ist einer der wenigen, die davon leben können. Ich glaube, der Holger Klein vielleicht auch noch. Also in Deutschland. Eigentlich wahrscheinlich überhaupt.
Der deutsche Markt ist der größte von ganz Europa.
Ja, naja, bei Flutter zumindest. Das heißt, in Amerika ist es nicht so irgendwie, mein Podcast in Amerika, haben andere Finanzierungs- und Geldvolumen, aber nicht über Flutter natürlich, stimmt.
Die haben beide auch andere Projekte, von denen sie leben, aber sie bestreiten einen Teil des Unterhalts.
Ja, die haben mehrere Standfüße. Ja, Soll ich mal kurz ein Theaterstück einstreuen? Ha? Das haben wir doch. Bitte. Das war das erste, das muss ich nämlich erzählen, weil das liegt am längsten her und da verschwimmen schon meine Erinnerungen. Im Akademietheater, Toy Story 3, Leonid Nikolajewitsch Tolstoi hat ein Stück geschrieben namens Macht der Finsternis. Das ist 1886 hat er das herausgebracht.
So lange schiebst du schon vor dir her.
Ja, ganz schön lange. Ja. Ich war bei der Premiere natürlich. Und ist ein Theaterstück, das, wie so einige Theaterstücke, hat sich da Tolstoi von einem vorhandenen Gerichtsfall inspirieren lassen. Das kennt man ja, zum Beispiel die Gretchenfigur bei Faust von Goethe ist auch von einem Gerichtsfall inspiriert. Und vorweg kann ich mal sagen, mir hat die Inszenierung sehr, sehr gut gefallen. Das war ja schon, das war so mein Einstieg wieder ins Theater gehen und das war sehr stimmungsvoll. Zweitens mag ich das Akademietheater, das kann man an dieser Stelle immer wieder sagen, weil es ist ein sehr kleines, intimes Theater und man kann falsch, also wenn man nicht direkt hinter den Scheinwerfern sitzt, hat man eigentlich von überall aus einen guten Blick auf die Bühne.
Verwechsel ich da was oder ist das Akademietheater nicht von, bespielt vom Ensemble vom Burgtheater? Sind das nicht dieselben Schauspieler? Das ist doch das beim Eislaufplatz.
Da ja, genau. So ein Theaterfuchs bin ich nicht. Ich kann sein, dass es da Überschneidungen gibt. Aber mir ist schon aufgefallen, ich glaube, ein Stück habe ich am Akademietheater gespielt, was sie auch im Burgtheater spielen. Also auf jeden Fall sind die miteinander verbunden. Kurz die Handlung abgerissen. Es geht um einen Bauern, der schon relativ alt ist, krank ist, der mit seiner Frau auf dem Hof lebt. Ein Neffe von ihm ist so der Knecht, der so die größten Arbeiten eigentlich, auf den, wenn er nicht gerade auf der faulen Haut liegt, vollführt. Und hin und wieder kommen auch sein Bruder und dessen Frau ihn besuchen. Und wie war das noch schnell? Genau, er ist alt und krank und der Neffe hat schon eine Affäre. Hat eine Affäre mit der Frau vom alten Bauern.
Okay, der was im Sterben liegt, oder?
Genau, nicht im Sterben, er ist schon relativ krank. Okay. Genau. Das Geld.
Das heißt, die Frau ist wesentlich jünger als der Bauer, damit sie
mit der Affäre ausgeht. Richtig. Mhm. Ja. Er hat auch mit der Frau irgendwie noch Töchter, ja. Mhm. Und die Frau von diesem Bauern bekommt durch die Frau des Bruders dieses Bauerns den Tipp, sie könnte doch ihrem Mann etwas Gift verabreichen.
Dass er schneller stirbt.
Richtig, und dass sie an das Geld rankommen. Ja?
Erbschaftsbeschleuniger.
Ja, das ist dann natürlich eine Intrige, die wird auch kurzerhand in Tat umgesetzt und der Bauer stirbt auch. Der Neffe bekommt allerdings den Rat von seiner Mutter, das Geld zu verstecken und nicht mit der Frau zu teilen, was der wiederum in die Tat umsetzt. Und außerdem kommt er auch drauf, eigentlich gefällt ihm die Tochter des Bauern viel besser als dessen Frau.
Ist er mit der nicht verwandt?
Irgendwie? Er ist der Neffe des Bauerns und das ist die Tochter des Bauerns. Das müsste dann
eine Cousine sein. Nichte. Wie auch immer. Ich rieche so ein bisschen eine
ziemlich enge Verwandtschaft. Da ist auf jeden Fall das natürlich auch drinnen. Das ganze Drama entspinnt sich dann. Er hat dann auch ein Kind eben mit der Tochter des Bauern. Und ganz am Ende kommt es noch zu einer schrecklichen Tat. Da will ich nichts vorwegnehmen und es ist eigentlich ein wirklich düsteres, tragisches Drama, was irgendwie so Macht der Finsternis so schon auch was irgendwie die Geldgier anrichten kann in Kombination mit der Einfachheit des Milieus beziehungsweise ja genau der Tristesse dieses ländlichen Lebens, das die dort führen. Ja. Und mir hat die Aufführung sehr gut gefallen. Ist vielleicht auch gar nicht so düster, wie es sich anhört, weil es nicht so tragisch vorgetragen ist. Und was mir besonders gut gefallen hat, war das Bühnenbild. Das war nämlich ein ziemlich hoch aufgetürmter Turm von Sandsäcken. Und ganz oben haben sich die dramatischen Szenen, irgendwie so der Bauer stirbt, abgespielt. Mhm. Und während sie irgendwie so weniger dramatische Zwiegespräche hatten, haben sie so auf diesem Sandsackturm rumgeturnt und sind irgendwie. Mehr hat es als Bühnenbild nicht gegeben. Ja? Mhm. Hört sich unspektakulär an. Man kann sich das Ganze sogar, wenn man Macht der Finsternis anschaut, ist überhaupt witzig in letzter Zeit. Und die ganzen Inszenierungen, oder viele der Inszenierungen, die ich mir angeschaut habe, das sind die Bilder auf Wikipedia eingepflegt unter den entsprechenden deutschsprachigen Artikeln. Also da kann man sich das Bühnenbild auf jeden Fall noch anschauen. Und ja, wer Dramen vertragen kann, für den ist es auf jeden Fall eine interessante Aufführung. Auch nicht zu lang, geht ohne Pause durch und hat mich durchgehend unterhalten. War ein guter Theaterabend. Ja.
In diesem Sinne schnell eine TV-Empfehlung. Also gestern lief, glaube ich, die letzte Serie von Altes Geld. Und wird dir gefallen, weil das spielt mit
Udo Kier.
Kier, genau.
Ja. Udo
Kier. Das ist von demselben, habe ich eh schon erzählt, von demselben Regisseur, der auch Braunschlag gemacht hat. Mhm. Wird so verhandelt. Genau das, was du jetzt sagst. Gierige österreichische Verhältnisse mit Inzucht und Geld und Gier und...
Ja.
Mich macht Wursch sein.
Ja,
also die, sehr, sehr gut.
Ja, ich habe das Plakat dafür irgendwo gesehen und habe mir schon gedacht, interessante Serie. Und außerdem, Udo Kier sowie Rutger Hauer, die Folter, so sehr, sehr gut.
Rutger Hauer?
Rutger Hauer, ja.
Wow, der hat auch mitgespielt?
Nein.
Also einfach ein Schauspieler gemacht.
Auch einer.
Aber ja, Udo Kier hat eine extrem prominente Rolle im Allgemeinen.
Ich mag den Schauspieler auch ziemlich gern.
Ja.
Podcast-Treffen, Nerd-Demann.
Ja, jetzt macht es genau.
Jupp. Ja, genau.
Wir waren zu dritt beim Podcast-Treffen und das war ziemlicher Spaß, also zumindest für mich.
So, Dennis, Stefan, Horst.
Ich hätte es nicht einmal mehr gewusst, danke. wirklich, ich habe es jetzt auswendig nicht mehr gewusst. Zu dritt habe ich mir noch gemerkt, das war...
und wir haben dort Bernd Schlapsi getroffen.
Wer die Details, ja, gleich Grüße an den Bernd, der ist mir gar nicht so böse, was das Ruby angeht. Ich habe das gleich mit ihm thematisiert, okay, weil er ja gemeint hat, wir machen viel zu viel Ruby hier.
Kein Messerkampf.
Und drum heute auch kein Ruby, nein, kein Messerkampf. War sehr nett, ihn genau kennenzulernen. Und eine ganze Menge andere Leute auch kennengelernt, wie zum Beispiel den Georg Holzmann. Das ist die Hauptperson hinter der Software Auphonic, die wir für diesen Podcast
verwenden. Stimmt, der hat einen Vortrag
gehalten. Der hat auch einen Vortrag gehalten über das Auphonic, wie das funktioniert. Oh, und er hat ein bisschen wieder schlauer gemacht, als ich vorher war.
Habe ich das richtig kapiert? Es gibt eine Auphonic Offline-App.
Es gibt eine Auphonic Offline-App, die kann aber nicht alles, was das Online-Service kann. Also hauptsächlich sind es die Filter, die es noch dann.
Und die ist auch nicht frei, ne?
Also die ist auch nicht frei. Es ist auch das Online-Service im Großen und Ganzen eigentlich nicht frei. Also man hat 2 Stunden pro Monat hätte man frei und was darüber hinausgeht, also die nächste Stufe, aber das weißt wahrscheinlich du sogar besser.
Ja, ja, die nächste Stufe, 5 Stunden, man kann es nicht so monatlich, dann ist
ja
irgendwie anders gestaffelt, genau, und dann, was glaube ich, das nächstgrößte ist, nehmen, glaube ich, 5 Stunden. Und
was mich interessiert hat, weil ich habe ja mal auch eine Podcast-Folge extra aufgenommen, wie das aussieht, ob die Qualität besser wird, wenn wir mehrere Kanäle parallel aufnehmen und warum das besser wird. Da hat er auch ein bisschen dazu geredet. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das werde ich jetzt dann machen, weil das File habe ich eh noch zu Hause. Man muss dafür sorgen, dass die Kanäle, die man einspielt, exakt zur gleichen Zeit beginnen. Also die Kanäle werden nicht verschoben relativ zueinander. Das versucht die Software nicht. Mhm. Aber was sie dann schafft, dadurch, dass sie mehrere Kanäle hat, kann sie das Übersprechverhalten rausrechnen. Also wenn ein Sprecher leise auf einer anderen Spur auch noch daherkommt, weil er halt weiter weg sitzt von dem anderen Mikrofon und daher dort leiser ist, kann er dort rausgerechnet werden. Und dadurch, dass es dann an manchen Stellen eben beim einen Kanal wirklich viel leiser ist als beim anderen, tut sich die Software leichter beim Rausrechnen des Hintergrundgeräusches. Und daher sollte das Hintergrundgeräusch deutlich gedämpft werden. Bin gespannt, wie das dann in der Praxis aussieht.
Sie haben sowas erzählt vom Ducking, also dass du dir aussuchen kannst, ob die Atmo die Hintergrundgeräusche laut sind und dann leise werden, wenn wer spricht.
Oder ja, so. Ich würde sagen, das ist für uns nicht so wirklich sinnvoll. Mhm. Das ist sinnvoll oder ist hauptsächlich sinnvoll, wenn man eine Musikspur auch noch hat. Mhm. Und die Musikspur, während wer spricht, runterdrücken will und während niemand spricht, soll die dann hochkommen. Mhm. Wenn dieses abstrakte Gerede darüber, das wir jetzt gerade aufführen, nicht besonders interessiert, sondern der das ein bisschen genauer hören will, Also die haben sehr hübsche Audio-Demos auch auf der Webseite, die habe ich mir auch angehört. Da sieht man ziemlich gut dann auch, wie groß die Effekte sind. Also die Demo-Seite von Ophonic allein ist schon wert, sich das anzuschauen. Und das habe ich eigentlich so gar nicht, noch nicht gesagt, das ist österreichische Software, also die wird in Graz entwickelt. Ja. Können wir auch mal eine Runde stolz drauf sein, was man in Österreich zusammenbringt. Also da geht der Georg Holzmann mit seinen Leuten, es sind ja ein paar Leute, ich glaube es sind 3 oder 4 Leute, habe ich immer in einem anderen Podcast gehört, haben da schon was ganz Hübsches auf die Beine gestellt. Also es ist schon eine ziemlich große Anzahl von Podcasts, die darüber ab.
Was ja auch herausgekommen ist bei der Diskussion, dass er die meisten Kunden in den USA hat.
Also ja, das fand ich auch sehr interessant. Das ist gar nicht mehr so.
Live-Podcast-Szene dort.
Ja, das spricht sich dort herum. Haben sie ihn gefragt, ob er da Werbung gemacht hat. Nein, es ist einfach durch Mundpropaganda. Nicht? Also ja. Die Software ist so gut.
Es gibt auch nicht viel. Entweder man macht es händisch über Audacity oder so. Und früher hat es noch so, auch nicht freie Software, aber so gratis Software, wie den, ich glaube, Leveler oder so.
Das war auch die Grundfunktionalität von der ganzen Geschichte. Und Leveler, vielleicht, wer da noch nichts davon gehört hat, das dient dazu, dass man die Lautstärke in einem Podcast normalisiert. Also wenn zum Beispiel 2 Gesprächspartner reden und der eine sitzt ein bisschen weiter weg, spricht daher ins Mikrofon leiser oder spricht natürlich leiser, dann will man das als Podcast-Hörer ja doch eher tendenziell gleich laut hören, die beiden Sprecher. Dann erkennt das die Software intervallweise und passt die Lautstärke aneinander an. Es ist aber nicht so, dass wenn Musik eingespielt wird, dass er dann alles gleich laut macht, was ja furchtbar wäre, weil Musik sollte ja gewisse Dynamik enthalten, sonst wird die ja kaputt durch den Leveler. Und das war so das erste Service, das sie angeboten haben.
Das ist wirklich interessant. Man kann innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde heutzutage erkennen, ob etwas gesprochen ist oder Musik ist. Meine Freundin schreibt dazu nämlich eine Arbeit und hat dazu auch Software entwickelt. Nur zu erkennen, ist es gesprochen oder Musik und danach dann das Level anzupassen, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Schade, dass ich es verpasst habe.
Ja. Eine Anmerkung noch, nämlich es gibt eben dieses Service, dieses Online-Service und sie haben auch diesen Offline-Client. Ophonic, ja. Und leider haben sie dieses Offline-Programm, gibt es leider nicht für Linux. Das ist die eine Sache, aber da wollte ich ihn eh schon mal, da werde ich einfach mal ihn anschreiben und fragen, ob sie das eventuell in Planung haben.
Sie haben es in Planung? Ich habe ein bisschen mit ihm drüber geredet, aber sie haben noch nicht wirklich so die Lösung. Wir sind zufällig ins Gespräch gekommen, weil es mich zurzeit das Thema auch, dass das Cross-Plattform-Entwickeln einfach interessiert. Mhm. Und die Geschichte ist halt nicht ganz so einfach, was wirklich Cross-Plattform auf die Reihe zu kriegen. Ich habe ihm einen Impuls gegeben, ich weiß nicht, ob er nützt. Ich kann mir das eigentlich nicht ganz vorstellen, weil ich glaube, sie entwickeln auf einer ganz anderen Schiene.
Ich hoffe, es ist nicht Java.
Nein, das ist es nicht. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wird er nicht so weiter vorgehen, weil was ich gesehen habe, schreiben die, glaube ich, in C die Sachen.
Das ist ja möglich sein.
Da sollte es portieren eigentlich an und für sich leichter sein. Aber der kommt halt einfach nicht aus der Linux-Welt, soweit ich gesehen habe. Und der Bedarf an Linux-Desktop-Clients wird halt einfach deutlich geringer sein, weil die meisten Audio-Podcaster haben halt ihre Macs zu Hause rumstehen. Das ist halt leider so.
Also als einfach nur als Command-Line-Tool, die GUI dazu braucht er da nicht zu entwickeln, das kann er wieder anderen überlassen.
Ja, ja.
Einfach nur Input, Output, fertig.
Stimmt, würde vollkommen reichen.
Ja.
Das ist das ein interessante Thema. Das fast noch interessantere Thema ist das Thema zum Podlove-Workshop. Da muss ich auch vielleicht wieder kurz ausholen. In Deutschland gibt es ja diesen Tim Pritlove und der hat mit einem Softwareentwickler zusammen eine Lösung entwickelt, um Podcasts zu publizieren. Das ist der Podlove Publisher. Das ist ein Add-on für WordPress, damit man eben Podcasts ohne großes technisches Know-how mit Hilfe auf einer WordPress-Plattform veröffentlichen kann. Mit Shownotes, mit Timestamps, mit einem Player und so weiter. Und zu diesem Publisher und rund um das Thema Podcasting gibt es einen Workshop, der in Deutschland zurzeit 2-mal im Jahr stattfindet. Einmal so im Sommer, meistens auf der Republika, soweit ich weiß, und dann gibt es auch einen Herbstworkshop. Und dieser Herbstworkshop war bisher in Berlin und man hat aber Interesse daran, dann vielleicht einmal auch aus Berlin rauszugehen. Und jetzt ist
Potsdam.
die Jetzt ist die Idee geboren worden, das vielleicht auch in Österreich, sprich in Wien, zu machen. Alternativer Ort, über den man auch ein bisschen gesprochen hat, war Salzburg, was ja für uns auch nicht allzu weit weg wäre. Mhm. Und vielleicht für die Süddeutschen, sprich Münchner und die Umgebung, noch interessanter wäre, sodass der Einzugsbereich noch größer ist. Also da ist man zurzeit ein bisschen dabei zu überlegen, welche Räumlichkeiten hat man, welche Finanzierungsmöglichkeiten hat man. Also es wurde auch darüber diskutiert, ob man sowas nicht sponsern lassen kann. Also eine ISPA könnte da ein Kandidat dafür sein und so. Also das wird man sich anschauen, ob man so einen Workshop auch bei uns in die Gegend kriegt. Und wenn, dann werden wir sicher darüber berichten.
Jo. Ja. Was mir gefallen hat am Podcast-Treffen, war der Vortrag von der Dame, nicht von der Melanie Bartusch, sondern von der anderen Dame.
Von der Ines Häufler.
Genau.
Und der von Melanie Bartusch hat also nicht gefallen.
Nein, sie hat keinen, wie ich dort war, hat sie keinen Vortrag gehalten. Weil es waren zwei Damen dort, soweit ich das kapiert habe. Sie war die eine Dame und es war eben noch eine andere da. Und die hat geredet über ein Filmprojekt, das sie machen will, oder über ein Podcast-Projekt.
Ein Podcast-Projekt.
Das sie machen. Sie ist, ja, aber sie kommt aus der Filmseite irgendwie.
Ja.
Soweit ich das kapiert habe. Und das hat interessant geklungen. Also sie wollte so ein, kannst du erklären?
Ja, pro Podcast-Folge würde sie gerne ein Museumsobjekt aus einem ostösterreichischen Museum, das einen interessanten Hintergrund hat,
erzählen. Story.
Eine Story. Sie ist also hauptsächlich eine Storytellerin.
Sure.
Also sie macht auch eben für Firmen Marketingauftritt, wo es eben auch um Geschichten geht. Und das Beispiel hat sie genannt, im Naturhistorischen Museum hängt ein Haifisch, der angeblich noch einen
Seemannsstiefel
in seinem ausgestopften Körper drinnen hat und die Geschichte dahinter halt so veröffentlichen. Weil angeblich ist der überhaupt total schlecht präpariert, wenn man zu der Zeit, wo man den gekriegt hat, wo der Präparator den gekriegt hat, da halt in Österreich nicht gewusst hat, wie ein Haifisch wirklich ausschaut, und dann haben sie ihn halt nicht ganz so ausgestopft wie er original ausschaut. Halt schaut man auf der Wikipedia nach und hat sowas nicht.
Schöne Geschichte.
Ja. Und solche Geschichten halt wird sie gerne im Podcast-Format verpacken, und da überlegt sie einerseits auch wieder, das Thema Finanzierung steckt dahinter, das Thema Organisation, das Thema Technik, also da gibt es eine ganze Menge Themen, die man abklären muss, und wer Interesse daran hat, ist am besten mit ihr in Kontakt treten.
Ja. Aber sie hat extrem, das haben wir gedacht, das hätte ihr gefallen, extrem diesen narrativen Zugang. Also sie
ja, das wird so, und gerade so Museen zugänglicher zu machen, mit Hilfe von eben Podcasts oder anderen Technologien, jetzt kann man auch das Stichwort Open Data oder so reingeben, kann bereichernd sein, ist irrsinnig spannend, und ich drücke die Daumen, dass sie da vielleicht auch Kontakte mit den Einzelmuseen knüpfen kann und vielleicht sich dort auch vielleicht ein bisschen Geld holen kann.
Ihr Twitter-Handle ist Ines Häufler, in einem Wort geschrieben, und das Häufler ist H-A-E-U. Also der Zwielaut ist aufgetrennt in A-E-U.
Okay.
Ja, spannend. Das war auch ganz interessant. Der Vortrag, den du angesprochen hast von der Melanie Bartosch, war gar nicht so sehr ein Vortrag.
Ja, da war
das, das war mehr ein Tease oder ein Herauslocken der Leute in Richtung Diskussion, die dann auch ganz gut funktioniert hat. Was denn so mit der österreichischen Podcasting-Szene passieren soll, was man denn gerne hätte. Soll es dieses Meetup überhaupt weitergeben? Was will man denn erreichen? Wie schaut es eben auch mit dem Thema Technik aus? Welche Vorteile hat Podcasting überhaupt? Oder ist das Ganze eh keine gute Idee? Soll halt ein bisschen die Leute provozieren. Hat auch zu einer sehr hübschen Diskussion geführt. Die macht übrigens auch einen ganz interessanten Podcast.
Ja, den haben wir schon ein paar Mal empfohlen, aber den kann man auch immer wieder droppen.
Das ist von der Universität Innsbruck. Mhm. Da werden die Wissenschaftler, die lokalen Wissenschaftler interviewt zu ihren jeweiligen Themen, und der Podcast heißt Zeit für Wissenschaft.
Ja, kann ich wirklich empfehlen. Da sind ein paar wirklich gute Folgen drin, also hörenswert.
Eine Sache wollte ich noch erzählen. Ja, zum Thema Veröffentlichen von Podcasts. Da wird es beim nächsten Podcasting-Meetup wahrscheinlich einen Vortrag drüber geben, mit einer ganz anderen Software, mit ein bisschen einem anderen Konzept. Also nicht ein WordPress-Plugin zu verwenden und damit dann WordPress anzureichern, um eine Funktionalität, die Podcasts handeln kann, sondern eher so den Low-Tech-Anspruch oder einen Weg zu gehen, was zumindest das Web-Hosting angeht, also dass man nur statische Seiten hat, wo dann die Podcast-Episoden eingebunden sind und eben auch mit hochgeladen sind. Und das ist, da haben wir ein bisschen geredet über das Projekt FIRZ, wobei ganz so ohne Anspruch geht es auch nicht. Also man braucht zumindest einen PHP-fähigen Webserver, aber da, die Leute, die Podcasts sich anhören und die Webseiten ansurfen, die verwenden das PHP schon nicht mehr. Also das PHP-Skript, das wird für einen Upload verwendet und erzeugt dann on the fly statische Webseiten, die am Webserver abgelegt werden. Aber so ganz aus der Sicherheitsproblematik kommt man damit noch nicht raus. Also man muss sich dann zumindest um die Konfiguration kümmern, dass da nichts Böses passiert. Und ein paar Leute haben sich bereit erklärt, sich ein bisschen umzuschauen, was es denn sonst an Lösungen gibt, was statische Seiten und Podcasting angeht.
Jo. Und sag, warst du da dabei? Ich habe gehört, der Herr Dennis hat da einen Vortrag gehabt.
Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern.
Was? Ich habe einen Vortrag gehalten? Könnte sein. Nur ein Lightning-Talk über das Plugin, was im Biertaucher-Podcast auch schon verwendet wird.
Vorsicht, wir sind nicht ein Plugin, wir sind nur ein JavaScript.
Kann man auch als Plugin...
Nein, bei Dokumenti gibt es eigene Plugins, die sind aber wieder in PHP geschrieben.
Ja, ich war jetzt nur ein Plugin in Anführungszeichen für HTML. Mhm. Also ist ja im Prinzip nur ein Codeschnipsel und noch ein Codeschnipsel und unten die Auflistung, dass das mit den Zeiten anklickbar wird und angezeigt wird, was man gerade hört.
Und der Dennis hat dann bei dem Vortrag angekündigt, er wird den Code auch veröffentlichen. Das hat er sicher schon gemacht?
Nein.
Aber ja, indirekt, weil er ja auf den Biertocher Seiten öffentlich.
Ja, aber ja, das man kann es kopieren, aber es ist etwas unterwühlt noch. Ja. Ja. Also mit auf GitHub und ich weiß noch nicht wie, weil die Codeschnipsel sind so klitzeklein.
Gibt es ja auf GitHub ein eigenes Format?
Das heißt GIST.
Das ist das GIST, also die Quintessenz einer Idee, wo man durchaus einige Dateien hochladen kann und auch vielleicht ein Markdown-File, in dem man dann erklärt, wie man die einzelnen Dateien mit dem Beispiel verwendet.
Das stimmt und ich habe auch schon darüber nachgedacht, im Nachhinein Bower zu verwenden, dass man sich damit installieren kann. Aber damit werden die wenigsten Podcaster konfrontiert sein, weil die... Oh Gott, was ist das? Wer jetzt schon nicht weiß, wer es ist, ist für mich nur der Beweis, dass das zu kompliziert ist und für Podcaster uninteressant. Und ja, es muss so einfach wie möglich irgendwie sein. Und ich versuche, da was Praktisches zu finden. Also wahrscheinlich wird es dann im Endeffekt mehrere Lösungen geben, die alle trotzdem kompatibel zueinander sind und nicht so viel Aufwand für mich sind.
Wow, cool. Ja, falls hier jemand überlegt, selbst einen Podcast zu starten, im Zuge des nächsten CCC, der jetzt dann in ein paar Wochen stattfindet, zwischen Weihnachten und Neujahr.
32C3.
Der 32C3 wird eine neue Initiative gegründet, die Podcast-Patinnen, wo man versucht, erfahrene Podcaster und Podcasterinnen zu finden, die Podcast-Anfänger unter ihre Fittiche nehmen und dann versuchen zu helfen. Also durchaus einmal durch den Kopf gehen lassen, ob man sich nicht mit Hilfestellung es dann doch zutraut, sowas zu starten, weil so wirklich Rocket Science ist es ja nicht.
Ich wäre schon gern Pate und irgendwelche dahergelaufenen Jung-Podcaster küssen mit
das heißt ich Jung-Podcaster.
Und ich gebe so zwei Seiten
Warnung.
So, ja, damals an der 200. Sendung hatte ich gewisse Produktion.
Alter Hauding.
Ja, genau. Da hörst du einfach Biertocher 177, da reden wir darüber.
So viel zum zweiten Podcasting-Meetup. Es wird ein drittes geben. Der Termin steht noch nicht fest. Aber das findet man auf der Meetup-Gruppe, wenn man sich dort registriert oder auch im Sendegate wird es veröffentlicht werden, wer das Meetup-Service nicht mag. Okay.
Also insgesamt ein zufriedenstellender MetaLab-Abend für dich gewesen?
Ja, hat insgesamt Spaß gemacht, die ganze Geschichte. Einige neue Leute kennengelernt. Einige interessante Persönlichkeiten im MetaLab kennengelernt.
Bernd Schlapsi kennengelernt.
Ach, den kanntest du noch gar
den
nicht?
Den kannte ich noch nicht im Personamt, sondern den kannte ich nur ad vocam oder so. Also im Podcast war der ja schon ein paar Mal.
Mir ist auch etwas aufgefallen, dass wir uns schon mal vor einem halben Jahr oder so getroffen haben müssen. Und zwar beim Show and Tell vom Sven Guckes.
Ah ja, Sven Guckes Schnitzelessungen im MetaLab.
Ja, da waren wir beide anwesend. Wir
haben uns nicht erkannt
als
Podcast. Hat uns Sven zusammengebracht letztendlich.
Ja.
Aber Sven hat uns zusammengebracht.
Ja, hat er, natürlich, Mario, klar. Aber da sind wir uns schon begegnet. Ist mir aufgefallen, als ich so ein paar alte Titanpad-Sachen rausgesucht habe.
Ja, und wir sind uns ja auch begegnet damals beim Stallmann im Kuppelsaal, wo du das...
Mit 400 anderen Leuten.
Ja, ich war auch dabei.
Wie klein die Nerdblase.
Wie ich gehört habe, sollst du das Foto noch gemacht haben, wo ich drauf bin. Wurde mir irgendwie gesagt, dass du die Fotos gemacht hast, oder?
Ich habe Fotos gemacht, ja.
Das ja, genau.
Auf einem bist du schon drauf, oder
bist du drauf? Auf einem bist du drauf.
Und auf einem muss ich dann mit dabei gewesen sein.
Aha. Fotos auf Flickr-Kanal. Der Biertacher Podcast zu.
Apropos Treffen, wahrscheinlich sind wir das nächste Mal nur zu zweit und das wollen wir ja eigentlich gar nicht sein. Es wäre schön, wenn vielleicht noch irgendjemand käme und zumindest einer kriegt noch ein oder eine kriegt ein Heferl.
Habe ich noch du immer hast noch ein Heferl übrig.
Eins habe ich noch immer, ja.
Also Dienstag, das ist der 22. Dezember 2015. Letzte Gelegenheit, Biertacher Podcast mit uns mitzumachen und es gibt ein Heferl vom Stefan. 19.30 Uhr in der Zypresse, Westbahnstraße 35a.
Geschirrspielerfest.
Das Heferl. Ja, hast du das Heferl in der WG getestet? Oder?
Mehrmals schon.
Und?
1A, wunderbar.
Katzensicher und
alles. Mein Ingwer-Tee schmeckt formidabel davon.
Regenscreme-Tee,
herrlich. Ja. Sehr gut, ja. Geht nichts runter. Super.
Ich habe einen Woody Allen-Film
zum Beispiel.
Aber vorher habe ich noch einen Nerd-Thema.
Ja, ich kann leider die Themenliste, ich habe sie verdrückt. Und ich bin offline.
Nur ein kleiner Hinweis auf ein Blog-Posting. Mhm. Und zwar ging es da um arabische Programmiersprachen, also um eine arabische Programmiersprache. Namen habe ich mir nicht gemerkt, aber war extrem unaussprechlich. Pirates. Und einfach in den Shownotes nachlesen, dort wird es verlinkt. Die Quintessenz von dem Blog-Posting war, es hat irgendeinen libanesischen oder so Studenten gegeben, der sich geärgert hat, dass alle Programmiersprachen auf Englisch sind und dann eine auf Arabisch gemacht hat. Also wo man auch von rechts nach links schreibt und sie ist Turing-complete und halt tut auch arabische Syntax und so halt einarbeiten, aber die Quintessenz ist, sie ist ein absolutes Inselprojekt, weil wenn du versuchst, sie irgendwie in der realen Internetwelt mit einem realen Internetprotokoll kommunizieren zu lassen, scheitert es schon am Zeichensatz und also es ist sozusagen nur in sich selbst funktionsfähig und die Quintessenz von dem Blogposting war sozusagen, dass die das Internet erfunden haben, also amerikanische und europäische Wissenschaftler eben dadurch, dass sie Englisch verwendet haben, weil das für sie das Leichteste war, haben sie es eben der nicht-englischsprachigen Welt schwerer gemacht. Und er sagt, Englisch lernen ist schwierig, wenn du es einmal als Einstiegshürde brauchst, nur um überhaupt programmieren zu können. Mhm. Und ja. Aber ich finde es eine sehr interessante Thematik.
Es gab ja auch schon von Microsoft deutsche Programmiersprachen, also lokalisierte Programmiersprachen.
Die aber zu Recht basic gescheitert sind, oder?
Ja, definitiv.
Ich erinnere mich auch an C64-Zeiten, da gab es dann immer wieder so Projekte auf Deutsch, der Basic, und das war dann noch viel schlimmer mit Gehe zu statt Go to.
Wahrscheinlich wäre das ganz, was für Programmiersprachen, für die üblichen, gar nicht so schwer zu erreichen, wenn man leise anlegt für die Keywords.
Ja, das war damals die Idee.
Das haben sie
links nach rechts kriegt man nicht wirklich raus, das Problem. Für Klammern, müsste man eigentlich auch hinkriegen.
Ich sehe es jetzt ein bisschen, weil ich sehr viele Kinder mit Scratch unterrichte, vom MIT, diese Programmiersoftware.
Ja.
Und die hat so eine Weltkugel, wo du Dutzende Sprachen aussuchen kannst, was speziell für Volksschulkinder jetzt leimend ist, weil die noch nicht Englisch können und dann können sie es auf Deutsch einstellen und dann haben sie statt halt a while haben sie dann so lange oder statt if then haben sie dann falls und so und ich bin aber drauf gekommen, also sobald die Kinder ein gewisses Alter erreicht haben, ca. 10, versuche ich sie sehr darauf zu drängen, dass gleich die englischen Befehle lernen, weil das dann, wenn sie eine andere Programmiersprache lernen wollen, wesentlich besser ist, sie bringen sich gleich auf Englisch bei.
Und das ist richtig, es ist eine Hürde, aber wenn man sich überlegt, wie hoch die Hürde ist, wie viele Schlüsselwörter hat eine Programmiersprache denn?
20.
Das sind so, in der Größenordnung hätte ich jetzt auch gesagt 20. Und das ist halt ein Vokabular, das man halt als Einstieg lernen muss, aber dann gehört man halt zur Elite derer, die programmieren kann und dann ist das vielleicht auch eine gewisse Motivation.
Ich möchte auch sagen, dass gerade für Kinder 20
Wörter, die ein Erwachsener nicht versteht, zu lernen, überhaupt kein Problem ist. Man muss sich ja nur normale Kommunikation von Kindern anhören. Da sind so viele Fremdwörter drinnen, die es vor 20 Jahren noch nicht gegeben hat. Ne? Chillen oder so. Was soll das sein? Ne? So. Ich denke, Kinder können sehr wohl 20 Wörter lernen.
Ich habe auch noch zwei andere Programmiersprachen, die nicht Englisch sind. Beide sind für die Perl-Programmierer bekannt. Und zwar einmal Perl auf Latein und Perl auf Klingonisch.
Also Klingonisch Perl-Programmieren,
das ist schon übernötig, oder? Ich dachte, Perl ist schon auf Klingonisch.
Write once, read never.
Und die funktionieren? Also
es sind vollwertige Programmiersprachen. Sie werden nach Perl kompiliert. Also im Prinzip schreibt man, es ist eine ganz einfache Perl-Datei und man schreibt da einfach nur dann plötzlich Klingonisch oder Latein hinein und muss ein paar Module vorher laden. Aber Perl ist ja sowieso so abgefahren, dass da solche Sachen möglich sind. Und man muss auch bedenken, dass dann zum Beispiel das Gleichheitszeichen einfach nur durch ein Wort ersetzt wird. Statt gleich schreibt man dann ein Wort hin. Oder so. Ja, nur halt alles auf Latein. Das sieht sehr komisch aus.
Bitte, liebe Regisseure, ich hätte gerne einen Film, wo ein Römer, also aus dem Römischen Reich, eine Zeitreise macht in die Neuzeit und dann programmieren lernt auf Lateinisch. Geht er wieder zurück und programmiert dort irgendwas Cooles.
Ja, wohl lustig. Oder wie jemand die Programmiersprachen, aber nicht den Computer in die Antike bringt.
Ja. Dazu muss man sagen, dass die war erst nicht Lovelands oder so, also eine weibliche Programmiererin, die Programmiersprache hieß, glaube ich, bevor es Computer gegeben hat.
Sie hat darüber philosophiert, ja, ja. Übrigens, die ist jetzt gerade 200 geworden. Die war
von so einem Google-Dings
und so. Ja. Stimmt, ja. Wäre jetzt eigentlich schon über 200 Jahre inzwischen alt. Und sie hat ja im Prinzip den modernen Computer erfunden, ohne die Technik dafür zu kennen. Aber ihr war bekannt, dass es möglich
ist. Und davor waren die Computer, die Frauen, die mechanischen Rechenmaschinen bedient haben.
Also
ja, durchaus mal ein weiblicher Beruf, ja. Computer.
Und später waren die Männer mit den Schlipsen an den Computern, weil sie, nee, geh weg, Frau, das ist nur was für Männer, wahrscheinlich so in der Art. Und heutzutage versucht man es über die Feminismus-Schiene die Frauen wieder reinzubekommen. Aber es wird schwer. Also Frauen sollten wieder an die Computer ran dürfen müssen.
Wer sich für das Thema interessiert, einfach unter Mint im Internet suchen. Also es gibt diverse Programme, die versuchen, speziell für Mädchen und Frauen Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern in der Schule zu erhöhen und eben auch Absolventinnenquoten von technischen Berufen zu erhöhen.
Wovon ich wenig halte, ist extra Programmiersprachen für Frauen. So etwas halte ich nicht für sinnvoll. Also etwas extra für Frauen, an Frauen gerichtet zu entwickeln, ist nicht so sonderlich gut, weil dadurch erschafft man gleichzeitig auch eine Hürde wieder, dass Frauen und Männer zusammenarbeiten können. Weil wenn sollten beide dasselbe Vokabular benutzen und nicht dazwischen eine Barriere aufbauen.
Es gibt auch in Österreich einige Initiativen dazu. Pie Ladies, Rails Girls. Rail Girls, ja. Ups, jetzt habe ich schon wieder was mit Ruby gesagt.
Sonst einfach in Sektor 5 schauen, zur Flur, die ja dort Community Managerin ist, die ist auch sehr rührig, was das Thema anbetrifft.
Die kümmert sich zurzeit hauptsächlich um ihr Baby, daher, ja, wenn man Interesse daran hat, das lernt gerade krabbeln.
Ach so.
Und daher, wenn man daran Interesse hat, mit der Laura in Kontakt treten. Twitter-Handle ist Alice Tragedy. Ja.
Und sonst gibt es noch die Woman in Tech Vienna, die Timia macht da viel.
Die kenne ich nicht.
Ja, also die machen auch
die
so.
Die Person noch die Initiative, aber ich habe da was gelernt.
Alles abhanden, die können alle irgendwie zum Sektor 5. nein, also es gibt diverse Initiativen und wird auch von Firmen recht gefördert. Also wenn man sich als weibliche Person in Österreich fürs Programmieren interessiert, sollten es eigentlich genug Initiativen geben, wo man mitmachen kann. Einfach ein bisschen schauen.
Gerüchteweise kann man es bei Spielen programmieren auch lernen?
Kann man, ja. Ich habe auch weibliche Kundinnen.
Ist auch
Geld cool. Bringe ich jedem Programmieren bei. Also fast jedem.
Gut. Ein Theaterstück.
Nein, ich habe meins gebracht, außerdem habe ich jetzt meine Themenliste weg. Aber dann wurde Ellen, ja,
genau. Dann nehme ich euch den Senderaum weg.
Ich habe noch ein Nerd-Thema und
Nerd-Thema.
Schöner Meckern und. Ja.
Dann mach vielleicht den Nerd.
Ein Nerd-Thema. Ja, da können in dieser Zeit dann alle schlafen.
Großes Bier? Großes Bier, bitte.
Und für mich noch ein Tee. ja.
Das kommt vor, jetzt haben wir so ganz scharnig.
Ich werde das nur bestellen.
Jetzt können wir noch schnell über ihn lästern, solange er weg ist.
Niemand würde jemals über Stefan lästern.
Nee.
So.
Wir sollten jetzt gleich, wenn er wiederkommt, ganz laut lachen einfach nur so.
So.
Nerd-Thema, Dennis.
Ja, okay. Letztes Jahr war ja Let's Encrypt-Thema.
Ja.
Ich habe dazu einige Sachen dann mich noch informiert und so weiter. Das lasse ich alles weg, weil was viel Interessanteres zu dem Thema nämlich jetzt aufgekommen ist, und zwar CAs, um Malware zu verbreiten.
Okay, was sind CAs? Gleich mal für unsere Zuhörer.
Ja. Zertifikate, oder?
Ja, Zertifikatsaussteller.
Genau, Authorities.
Also es gibt Firmen, die sagen dann, Malware ist eine gute Software, um die Malware zu
verbreiten. Da kommen wir gleich zu. Also CAs, das ist das, was man im Browser hat. Und wenn die CA jemanden ein Zertifikat ausgestellt hat, dann zeigt der Server dem Browser, hier ist mein Zertifikat.
Also eine CA ist eine Certificate Authority.
Ja.
Und das ist meistens eine Firma oder ein Staat oder was ist das? Oder
es gibt ganz verschiedene. Okay. Das definieren wir mal lieber nicht, das kommt gleich viel noch zu, wer das eigentlich ist. Aber auf jeden Fall, das Zertifikat wird dem Browser gezeigt und der Browser kann dann anhand des Zertifikats überprüfen, von wem es ausgestellt worden ist. Und wenn er sagen kann, ja, das ist vertrauenswürdig, weil diese Person hat das unterschrieben, also diese CA, dann sage ich, okay, dann ist das vertrauenswürdig. Und im Browser wird dir oben das grüne Logo angezeigt.
Also so circa wie ein Public Key, der signiert wurde von einem vertrauenswürdigen...
Ja, genau. Es ist ein Public Key. Zertifikat und Public Key ist im Prinzip ein und dasselbe. Okay. Der Unterschied ist nur zwei verschiedene Welten, PGP.
Ja.
Immer das Public Key, obwohl es auch Zertifikat heißen könnte. Mhm. Und bei SSL, die sogenannten X509-Zertifikate heißen halt Zertifikate. Und Zertifikate ist etwas Öffentliches, Schlüssel ist etwas Privates. Mhm. Und deswegen öffentliche Schlüssel finde ich etwas ungünstig als Namen.
Was war jetzt der Punkt bei diesen CAs?
Ja,
es gibt
im Prinzip
CAs für Malware, hast du gesagt.
Ja, da komme ich gleich zu, weil letztes Jahr, Podcast-Folge 183, war der Hopp hier. Und ja, ich habe mir die Folge angehört, habe sein Ranting im Prinzip über Let's Encrypt mal angehört. Und da hat er gemeint, ja, im Prinzip kann das derzeit ja bestimmte Personen, also bestimmte CAs ausstellen. Und eigentlich ist ja nicht interessant, was Sicherheit anbelangt, die ich selber verwende, sondern die ich nicht verwende. Weil die können ja auch rein theoretisch ein Zertifikat für meine eigene Domäne ausstellen, obwohl ich sie gar nicht gefragt habe. Mhm. Also technisch können sie es, sie sollten es nicht tun. Und der chinesische Staat oder der amerikanische Staat, die Leute überwachen wollen, können dann hingehen, okay, und jetzt stelle ich mein Zertifikat für google.com aus. Und dann können die irgendwelche eigenen Server aufstellen und sagen, das ist die google.com-Seite und oben steht dann ein grünes Logo.
Ja, genau. Okay,
Naja, das ich glaube, das ist ja in der Architektur begründet. Wenn jetzt sozusagen die CA korrupt ist, kann sie dann wieder...
Ja,
Sachen.
Das ist sich schon seit langem auch der große Kritikpunkt, dass diese CA-Kette in den Webbrowsern ja schon komplett kaputt ist, an und für sich. Also,
ja.
Und da ist auch schon genug vorgefallen.
Ja, richtig, genau. Und Taub hat das auch als großen Kritikpunkt genommen. Was er letztes Jahr noch nicht kannte, war zum Beispiel Pinning. Google.com kann man kein Zertifikat mal eben für ausstellen und dann Chrome-Browser verwenden und meinen, es funktioniert. Nur weil man selber ein Zertifikat für ausgestellt hat, weil Chrome merkt das.
Mhm.
Wegen dem sogenannten Zertifikat-Pinning. Hat man eine Seite mal besucht und das Zertifikat war gültig, dann merkt es sich, welches Zertifikat das war. Das heißt, es ist nicht möglich, dass hier eine andere CA plötzlich dafür ein Zertifikat ausstellt. Das war letztes Jahr noch nicht ganz so bekannt.
Also ist dieser Mechanismus besser geworden? Schützt dich jetzt besser?
Ja, im Prinzip schon. Es ist immer noch keine perfekte Lösung. Zum Beispiel das sogenannte Bootstrapping-Problem. Wie kommt überhaupt das Zertifikat als erstes auf meinen Rechner? Ist nicht gelöst damit.
Das heißt, wenn dein erster CA schon ein nicht guter ist, dann macht er die ganze Kette kaputt.
Genau. Deswegen hat Google auch gesagt, okay, unsere Pinning ist schon bereits im Browser integriert, hardcoded. Ja, jetzt aber zu was völlig anderem in der Hinsicht. Es gibt berechtigterweise auch die Möglichkeit, seine eigene CA auszustellen. Also ich habe das für mich schon öfters gemacht. Ich habe für mich eine CA, eine beschränkte, erstellt und die benutze nur ich. Und wer möchte, könnte rein theoretisch dieses CA-Zertifikat auch in seinem Browser hinterlegen. Dann würde er automatisch sagen, er vertraut meinen ausgestellten Zertifikaten. Ich benutze sie nur intern. Das ist eine völlig legitime Sache. Und sie ist nur beschränkt auf meine. Niemand muss meiner CA trauen. Sie ist nämlich nicht standardmäßig installiert. Aber es gibt auch andere, die sowas tun. Das ist völlig legitim. Zum Beispiel für Testzwecke so eine CA zu erstellen. Zum Beispiel für Treiber. Microsoft verlangt, dass jeder der Treiber, die unter Windows installiert werden, signiert werden müssen. Nun müssen die beim Testen aber zuerst mal ein Zertifikat selber für diesen Treiberblock sozusagen erstellen. Und da das Ganze beantragen eine Zeit dauert, gehen die hin und benutzen eine Test-CA. Und das ist jetzt passiert, dass diese Test-CA mit dem Laptop, das man gekauft hat, mit ausgerollt worden ist.
Was dann wieder eine Unsicherheit ist.
Ja.
Weil die jetzt jedenfach dauert zu sein.
Genau. Dell und Lenovo haben beide Laptops ausgeliefert, wo eine Test-CA drauf ist.
Entschuldigung, das funktioniert ja nur, wenn auf dem Laptop schon das Betriebssystem drauf ist, oder?
Ja, genau. Ja,
ich meine, selber schuld.
Würde ich auch sagen, aber trotzdem.
Prost.
Prost.
Aber es ist gleichzeitig auch eine Sicherheitslücke, weil nämlich bei Dell war es so, dass der private Schlüssel mit ausgeliefert worden ist. Das heißt, jeder konnte dieses verwenden. Und bei den CAs gibt es keine Unterscheidung, ist es nur zum Code-Signieren, also für Treiber da, oder auch für Seiten. Das heißt, diese Dell-CA mit dem privaten Schlüssel, da konnte jeder ein Zertifikat sich selbst ausstellen und damit sagte der Browser, das ist in Ordnung. Obwohl das eigentlich nur für Treiber gedacht war und eigentlich auch nicht mit ausgeliefert werden sollte. Aber das hat mich auf eine Idee gebracht. Nun, wieso bringt noch was vorweg, man kann diese CAs installieren, nachinstallieren. Das ist nämlich jetzt ganz wichtig. Wieso bringt jetzt nicht eine Malware selber eine CA mit, installiert zuerst die CA und dann sich selbst als Treiber?
Beglaubigt sich selber, dass sie gut ist.
Ja, und beglaubigt sich dann mit selbst. Dankeschön. Und
das ist noch nicht passiert, oder das passiert gerade?
Weiß ich nicht, ob das schon passiert ist.
Du möchtest jetzt so viele Hörer wahrscheinlich auf Domäte hin, ne?
Ja, das könnte sein. Aber
hoffentlich so viele sichere Experten vielleicht die Gegenstrategien entwickeln. Besser und, als bleibt es im Dunkeln.
Es ist nicht mal schwer, so eine CA zu installieren. Es ist egal wo, bis auf Android, wo das tatsächlich ein bisschen erschwert wird tatsächlich. Auf jeden Fall. Die Malware bringt seine eigene CA mit und installiert sich danach selbst. Und meine Essenz daraus ist, dass das Ganze mit den Treibern signieren kein Sicherheitsgewinn ist, sondern nur eine weitere Unsicherheit. Weil nämlich dadurch, dass diese Testzertifikate ausgerollt worden sind, die nur nötig waren, um einen Treiber zu installieren, das ganze Internet gefährdet worden ist, anders kann man es nicht bezeichnen, ist schon Ja, das ist also für mich Wahnsinn.
Kannst du dir dem ganzen HTTPS oder SSL-Mechanismus nicht mehr vertrauen dadurch, sagst du?
Ja, genau. Nur wegen Treiber signieren kann man SSL immer weniger vertrauen.
Das ist aber jetzt das Kind mit dem Bade ausrollen, weil du kannst auch die Gültigkeit von Zertifikaten wieder, also du kannst Zertifikate zurückziehen, damit sind die Zertifikate nicht mehr gültig. Wenn der Rechner dann noch im Internet ist und der Browser, was er tun sollte, dass die Gültigkeit des Zertifikats überprüfen sollte im Nachhinein, dann sollte das damit auch wieder verschwinden.
Ja, da gibt es zwei Probleme. Zum einen, eine CA zurückziehen ist nicht möglich. Das heißt, wenn man eine CA ausgestellt hat und die im Browser drin ist, die bekommt man nicht mehr raus. Jedenfalls nicht als CA-Betreiber. Er kann zwar immer noch sagen, die einzelnen Zertifikate sind ungültig, was auch im Endeffekt ziemlich schlecht
ist. Wenn das Root-Zertifikat ungültig ist, ist es damit erledigt.
Ja, wie möchtest du dieses ungültig, wie möchtest du den Browsern vermitteln, dass diese Root, also dass die CA nicht mehr gültig ist? Das ist nicht möglich.
Das glaube ich nicht. Das werden wir recherchieren.
Okay. Auf jeden Fall und einzelne Zertifikate zurückziehen geht nur, wenn man sie selber ausgestellt hat. Da aber der private Schlüssel mitgeliefert worden ist bei Dell, kann sich jederzeit nochmal neue Zertifikate
geben. Dennis, Fazit, also CA nicht so ganz wirklich sicher und leicht manipulierbar. Gibt es irgendwas, was der Konsument tun kann, um sich zu schützen vor bösen CAs? Und
ja, letztes Jahr top schon Vorschläge, beziehungsweise der Thomas Perl, glaube ich. Ja. Vorschläge gemacht. Ja, es sind auch der Stand hat sich in der Hinsicht nicht verändert. Mhm. Also es sieht eher schlecht als recht aus. Aber es gibt zumindest eine gute Tendenz. Google macht sich darüber ja auch Gedanken und haben zum Beispiel Certificate Pinning und solche Sachen. Und es sind erstmal ganz gute Ansätze. Es geht in die richtige Richtung, aber die ultimative Lösung ist es noch nicht. Achso, doch, ein Plugin fällt mir ein, was ich eventuell, und zwar das nennt sich das Root oder so ähnlich, Web of Trust, das ist für Firefox zumindest. Damit kann jeder Einzelne sagen, ja, der Seite vertraue ich.
So wie das die gegenseitig signierten PGP-Schlüssel.
Ja, nur das
ist dieses Web of Trust, ne?
Ja, ich weiß nur nicht genau, wie ob das wirklich eine Sicherheit ist oder ob das eher Phishing unschädlich machen soll, weil wenn jemand jetzt nicht die Seite paypal.com nennt, sondern pay-paul.com, solche Sachen lassen sich damit verhindern, weil dann jeder sagt, okay, ist unsicher und dann bekommt man immer rot angezeigt. Damit kann man zumindest das sagen, aber nicht, dass das Zertifikat sicher ist. Das wollte ich allerdings trotzdem mal empfehlen.
Nerd-Thema, meine Herren, oder schöner Leben?
Schöner Nerden.
Schöner Nerden?
Ja.
Horain, du hattest ja diesen Woody Allen-Film, den bin ich ja schon gespannt, was du über den zu berichten hast.
Gut, wie viel darf ich spoilern? Ich bin nämlich schon beim
Gar nicht, ich möchte ihn mir anschauen. Also besonders wenig, weil ich besonders bin ein großer wenig. Woody Allen-Fan. Sehr gespannt auf diesen Film. Und ich weiß, dass bei diesem Film wahrscheinlich auch ein bisschen die Thematik so ist, dass man da sehr leicht gespoilt werden kann.
Wir machen es einfach so, wir gehen alle raus, er erzählt, jeder kann vorspulen.
Ich nehme auch das Mikro mit dann aber. Ich kann nicht erzählen, wenn niemand zuhört. Ich brauche diese Monopolisierung der Aufmerksamkeit.
Ich höre gern zu, du kannst spoilern.
Okay, also, Stefan schläft dabei gemütlich ein.
Wenn Sie das jetzt nicht schwer finden, probieren Sie bitte zwei Bier zu trinken und dann einen Film zu erzählen, ohne die Handlung zu sehr zu verraten. Mhm. Das ist gar nicht so leicht. Ja, okay, es ist ein Woody Allen Film. Ich war schlecht drauf, weil ich wieder mal zusammengebracht habe, einen Kunden zu verlieren. Und dann habe ich gedacht, so, ja, wurscht, jetzt schaue ich mal einen Woody Allen Film, weil das ist immer, da weiß man, was man kriegt und das ist immer heiter und lustig. Nein. Auf eine nette Art.
Nie, also nicht immer. Es gibt ganz schreckliche Dramen, wo es ganz
schreckliche Dramen.
Furchtbare.
Dann habe ich immer Glück
gehabt. Cassandra Stream zum Beispiel mal gesehen.
Das
ist ein irrelevanter Film.
So
Matchpoint, keine lustige Thematik.
Stimmt, ja. Thematik nicht lustig, aber so, sagen wir so, er hat gewisse Scherze, die man...
Er ist dialogstark.
Ja, du, wie gesagt, oder, ja, da kann man...
Okay, also ich habe mich gefreut und wurde gut unterhalten und worum es ging. Also das Thema war Irrational Man und die Handlung ist sehr kurz zusammengefasst, ohne zu viel zu spoilern. Es gibt so eine Art Philosophieprofessor, der schaut schon sehr abgefuckt aus, muss man sagen, ist schon in seinen 40ern, hat schon ein Bauchall und ist auch sonst weder Schönheit noch besonders nett, noch besonders charmant, noch besonders erfolgreich. Also irgendwie, er war mal berühmt oder idealistisch, kommt dann so ein bisschen heraus und jetzt tut er halt so von Uni zu Uni reisen, bis er wegen irgendeinem Skandal, wegen Verführung von Studenten wieder rausfliegt. Und stellt halt ein paar interessante philosophische Thesen auf. Ja. Und der Film fängt an, dass die Studentinnen sich überhalten und schon ganz aufgeregt sind, dass der berühmte Professor da jetzt zu ihnen ans Institut kommt. Mhm. Und die Hauptdarstellerin vom Film, den Namen in den Shownotes nachlesen, die ist, glaube ich, schon ein bisschen in ihn verliebt, bevor er überhaupt herkommt. Mhm. Und dann kommt er auch wirklich her und macht halt Vorlesungen und sie bleibt natürlich länger sitzen und präsentiert ihm dann seine Hausübung und wird von ihm gelobt und dann ist es schon um sie geschehen und sie verknallt sich in den und versucht da so eine Affäre mit ihm anzufangen und er geht das eh sehr ruhig an, weil er ist so lebensmüde und demotiviert, dass er auch nicht einmal richtig Lust hat, eine Affäre anzufangen. Gleichzeitig wird er von der Nachbarin verführt, der Fahrt ist mit ihrem Mann, die ist schon ein bisschen älter, aber sehr lebenslustig. Und auch da ziert er sich und lässt sich sehr bitten. Also er ist sozusagen, ich glaube, für mich war das schon witzig, also das alter schircher Mann, der total ohne grumpy old man, ohne sich irgendwie anzustrengen, stehen mehrere schöne Frauen auf ihn und zerren an ihm sexuell und amorös und er hat eigentlich zu überhaupt nichts Lust. Also so, das war für mich schon mal ein super Grundsetting und er hat auch nichts Liebenswertes an sich, der Typ. Also der Spieler ist richtig einfach so, er ist nicht irgendwie sehr bösartig, aber er ist so, ihn interessiert es einfach nicht. Ja. Das macht die Frau natürlich noch mehr verrückt. Ne? Und was passiert jetzt? Unabsichtlich schafft es die junge Liebhaberin von ihm, die Studentin, die geht dann dauernd mit ihm aus und so, und er tut sie so als praktisch als platonische Freundin halten. Also sie darf mit ihm öfter fortgehen und er quasselt sie dann halt voll mit philosophischen Sachen und Geschichten aus seiner Vergangenheit und sie himmelt ihn halt voll an. Ne? Und da sitzen sie in einem Restaurant und hören so mit vom Nachbartisch in so eine sehr traurige Geschichte. Das sind so eine Familie, die gerade von einem Scheidungsgerichtsverfahren kommt und die Frau jammert, dass der Scheidungsrichter so korrupt ist und deshalb hat sie keine Chance, die Kinder zu sehen und die Kinder werden ihrem unfähigen Mann zugesprochen oder Ex-Mann und wie das alles schlimm ist und ja, und dann irgendwie tun die beiden halt, also der Professor und die Studentin, so spaßhalber überlegen, was man da machen könnte und sie kommen dann so im Gespräch drauf, naja, man könnte ihn umbringen und dann wird die Welt ein bisschen besser sein. Das ist sozusagen das Grundsetting, das kannst du die Welt verbessern, und indem du jemand anderen umbringst.
Das ist ja ein Thema, was ja oft in der Literatur schon aufgearbeitet wurde und auch so gerade der Woody Allen in Filmen wie Matchpoint oder so, dieses Mordthema und dieses Schuldthema und kann man das durchführen? Eine interessante philosophische Frage, das freut mich.
Soll ich jetzt aufhören? Oder
aufhören, ja. Also okay. Aufhören von der Handlung, aber... Ups.
Ja, es hat mir schon gefallen, ja. Wobei, ich muss jetzt noch eins dazu sagen, also so viel zu handeln. Die junge Studentin ist derart schwer verliebt in den abgefuckten Literaturprofessor und sie geht damit in dieser Reihenfolge ihren Eltern schwer auf die Nerven, ihrem Freund, ihrem Boyfriend geht sie extrem auf die Nerven, der macht Schluss und sie geht auch dem Kinopublikum extrem auf die Nerven. Okay. Das ist so, weil sie schwärmt dauernd in jeder Szene, wo du sie siehst, tut sie irgendwem vorschwärmen, was für wie an der ist und wie toll und wie faszinierend und so.
Verfehlt die Wirkung beim Publikum.
Ja, also man wünscht sich so, sie einmal also so zu schütteln und sagen, jetzt, red einmal von was anderem. Und das war irgendwie witzig.
Ja.
Und ja.
Sehenswert?
Ja, du wirst halt unterhalten auf so einem Kriminalfall, wobei jetzt ich das Gefühl gehabt habe, Woody Allen geht es jetzt nicht so sehr um die technischen Details von dem, wie man da den perfekten Mord verübt, sondern da ist auch einiges ein bisschen sehr hergeholt, sondern eher so, wie man sich damit fühlt, wenn man geglaubt hat, man verübt jetzt den perfekten Mord. Oder?
Ja,
und der Gag ist dann halt so, je mehr sich der Professor reinsteigert in seine Mordfantasien und je konkreter er wird, desto lebenslustiger wird er plötzlich und blüht auf. Also so, und natürlich gibt es dann einen kleinen Twist. Ne?
Ja. Ja, wie gesagt, also, er hat ja, wie gesagt, in Matchpoint und in Cassandra Stream, aber auch in diversen anderen Filmen dieses Mordthema plus, wie geht man mit der Schuld um, wie fühlt man sich dabei. Und er hat auch selber in einem Interview mal gemeint, dass er das sehr spannend findet und den Leuten da vermittelt möchte, dass es da eigentlich von seiner Sicht aus keinen Gott gibt, keine obere Distanz, die jetzt Schuld vermittelt, sondern dass es halt vom Menschen
aus selbst selber ausmachen.
Und das ist auch ein ganz altes Thema, das geht eigentlich noch viel weiter zurück als Dostojewski wahrscheinlich, aber der hat ein Buch geschrieben namens Schuld und Sühne, das ich auch unbedingt vielen Leuten ans Herz lege, wo sich ein Student einen Mord verübt, eigentlich nur um die Frage zu lösen, ist er eine große Persönlichkeit wie Napoleon, wenn Napoleon schickt irgendwie ohne mit der Wimper zu zucken tausende von Leuten in den Tod und hat keine Gewissensbisse anscheinend, schafft er es einen umzubringen, ist er sozusagen ohne Gewissensbisse im Status von Napoleon oder scheitert er daran? Und das, da kommen halt sehr viele Themen rein.
Menschheitsfrage, ob du irgendwie was davon hast, andere umzubringen und dich
da, ja, genau,
und das wird auch mal bemessen. Ne?
Ja, richtig, genau. Also das ist auf jeden Fall spannend und ja, gut, wenn das unterhalten hat, umso besser.
Zu welcher Erkenntnis bist du jetzt gekommen?
Ich persönlich, ja, ich wollte das
nur Vornamen nennen,
ja,
und so weiter.
Ja, genau, also mit Empirie und so, na, also
du meinst, hast doch niemanden umgebracht.
Nein, ich will nicht, dass ich jetzt sagen kann.
Nicht, dass du es sagen kannst.
Ganz was anderes zum Thema jemand umbringen. Ja. Ihr kennt TheOnion.com, so eine Seite, die Fox News verarscht hauptsächlich. Mhm. Und ich bin überrascht.
Englische Post, ja, im Prinzip.
Ja, ja. Und machen sehr gute Videos, aber auch sehr gute so Zeitungs-Fake-Meldungen, wo du immer sehr genau lesen musst, bis du wirklich kapierst, ah, das ist jetzt Satire, weil es halt so, es könnte echt sein. Und mir, obwohl ich Onion sehr gut kenne und eigentlich auch sehr mag, ist mir das jetzt passiert, dass ich über ein Reddit-Posting gestolpert bin und da war irgendwas amerikanische neue Exekutionstechnik und so und ich lieg drauf und was ist das? Und jetzt, wenn ich es erzähle, ist sofort klar, das ist Satire, aber ich habe ziemlich schlucken müssen und gebraucht, bis ich kapiert habe, dass das auch Satire war und nicht ernst, weil man halt gewisse Vorteile gegenüber USA hat. Und es war so ein, wie soll ich sagen, eine Meldung mit so gerenderten Fake-Videos und dann wieder so reingeschnittenen Echt-Videos und das Ganze von einer Nachrichtensprecherin präsentiert. Und unten standen schon so witzige Untertitel und auch dieses Onion-Symbol, aber es war so gut gemacht. Also für mich hat es sehr beklemmend ernst gewirkt. Und zwar ging es darum, also weil in den USA gehen diese Medikamente aus, die von Deutschland geliefert werden, um Exekutionen zu machen, um die
Giftspritze.
Diese Giftspritzen, ne? Und was macht die US jetzt? Und die Lösung war so eine Art riesiger Roboter-Greifarm, der den Kopf nimmt und so abdreht. Also nicht abschneidet, sondern so abdreht und dann nach oben auf sein Tablett legt und dort wird noch mit einem riesigen Hammer draufgehaut, damit der sicher sofort tot ist und nichts mehr mitkriegt. Ja, das war so das Setting und das wurde mehrmals sehr grafisch dann in seinem Art Render-Video gezeigt und dazwischen dann wieder immer die Nachrichtensprecherin, die so leicht schockiert, aber professionell in die Kamera zeigt. Und ich habe es dann wirklich erst gemerkt, wie dann so ein Interview war mit so Leuten, die der Exekution beigewohnt haben, die dann in so ganz blutverschmierten Mänteln. Und da habe ich dann gedacht, okay, das ist jetzt Satire. Und zuerst hat es mich echt zerrissen und gedacht, nein, das gibt es nicht, was die Arme ist, man traut ihm ja alles zu, ne, mit Exekutionstechniken und so. Und ja, Onion.com, also Volltreffer. Mhm. Aber ein sehr trauriges Thema. Ne, weil
nur zum Thema. Ja, jetzt ist die Stimmung.
Dann bringe ich uns ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Okay, bitte.
Ach, ich bin jetzt in guter Laune.
Ich habe, das werde ich nur ganz kurz bringen, aber es hat mir so gut gefallen. Ich habe letzte Woche, war ich ja krank und hatte ein bisschen Zeit und habe mir deswegen auf Amazon Prime eine Miniserie der BBC angeschaut, basierend auf einem Roman aus dem Jahr 2004, geschrieben von der, ich glaube, britischen Autorin Susanna Clarke. Das war ihr erstes Werk und ein großer Erfolg. Der Roman hat geheißen Jonathan Strange and Mr. Norrell. Und das ist ein sogenannter Alternative-Reality-History-Roman. Und die Serie besteht aus 10 Folgen und spielt in so einem
Dickens England, also England, 19. Jahrhundert.
Industrialisierung?
Ja, genau, die ist ein bisschen steampunkig im Buch mehr. Also ich muss ja eigentlich davor sagen, ich war, wie ich mir das angeschaut habe, da muss ich dich vielleicht aber auch in Schutz nehmen, weil ich dich immer so beim Spoilern niederdrücke. Ich habe mich bei dieser Serie komplett gespoilert, weil ich habe vorhin einen Podcast angehört über 3,5 Stunden, den ich sehr gerne habe. Also das Podcast heißt Spoiler-Alarm. Ja. Zwei Leute unterhalten, zuerst die Handlung erzählen und dann noch einmal genauso lange Interpretation liefern
und über dann,
die
Handlung. Dann warst du so angefixt, dass du jetzt auch den Film zum
Podcast richtig. Ich bin dann einfach im Programm drüber gestolpert und habe gedacht, ach, siehst du, da habe ich doch drüber gehört und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich mir die Serie angeschaut und die ist aber auch wirklich, auch wenn man schon über das Buch gehört hat, sehr gut umgesetzt. Mhm. Also England, 19. Jahrhundert. Es gab in diesem England Magie, aber gibt es schon seit 300 Jahren nicht mehr zu dem Zeitpunkt.
Nach Game of Thrones.
Es gibt allerdings so Zauberclubs. Ja? Mhm. Da treffen sich so Gentlemen mit ihren Hüten und Anzügen und so und unterhalten sich über Zauberei und haben so kleine Bibliotheken, Zauberbücher, die halt die Zauberei der alten Zeiten irgendwie so dokumentiert. Mhm. Das sind aber so sozusagen, wie nennt sich Theoretical Magicians. Ja. Also reine Theorie.
Sie bringen nichts dran.
Das Zaubern ist sogar verpönt. Das ist ein Ding der Vagabunden, der Gaukler. Mhm. Das ist was Zwielichtiges. Mhm. Ein echter Gentleman oder ein echter theoretischer Magier, der setzt sich damit in Büchern auseinander, diskutiert fein im Gentleman's Club und geht dann wieder nach Hause. Ja? So kommt es aber eines Tages, dass es jemanden gibt, den Mr. Norell, der tatsächlich anscheinend zaubern kann. Mhm. Und ein Zauberclub in Yorkshire, der lässt sich diese Fähigkeiten unter der Bedingung, die müssen sie vorher unterschreiben, dass sie selber ihren Club auflösen und sich nicht mehr mit Magie beschäftigen, lassen sich diese praktischen Fähigkeiten vorführen. Und ja, klar, dieser Mr. Norell in einer Kathedrale zaubert also vor sich hin und lässt dort die Steinfiguren zum Sprechen anfangen. Und alle sind jetzt überzeugt von seinen magischen Fähigkeiten, dass die auch echt sind. Und Mr. Norell ist ein ziemlicher Eigenbrötler, will eigentlich nicht wirklich, dass das Wissen an die Öffentlichkeit gelangt, aber er kann es auch nicht ganz lassen. Er möchte der Magie zu Ansehen, zum neuen Ansehen verhelfen, nämlich der praktischen Magie. Mhm. Und was würde sich da besser anbieten, als im Dienste dem englischen Staat einzutreten und den Engländern ein bisschen im Kampf gegen die Franzosen zu helfen?
Ist gerade Krieg.
Als Zauberer, es ist gerade Krieg, genau. Mhm. Und er zieht das zu diesem Kult nach London und mit langem Hin und Her schafft das auch dort irgendwie an Seite für England zu kämpfen. Es taucht dann im Laufe der Handlung auch ein zweiter Zauberer auf. Einer, der nicht so wie der Mr. Norell so ein akribischer Wissenssammler ist, also der Mr. Norell, muss man auch wissen, hat eine riesig große Sammlung und hält sich streng an seine Bücher und hat einen sehr, sehr gelehrten, wissenschaftlichen Zugang zu dieser ganzen Sache. Der Jonathan Strange. Und der Jonathan Strange hat ein bisschen Wissen schon, aber eigentlich macht er alles mehr nach Gefühl.
Mehr so Praktiker.
Genau, so ein Praktiker und zaubert halt auch zusammen. Und da kommen sie drauf, der kann auch zaubern und der wird dann so in die Fittiche von Mr. Norell gegeben, der sozusagen zu dem in die Ausbildung geschickt. Und diese beiden Gemüter, wie man sich vorstellen kann, der eine, der irgendwie sehr vorsichtig und bedacht ist und der andere, der wild drauf loszaubert, die vertragen sich dann nicht so gut, da kommt es dann immer wieder zu Konflikten. Und ohne zu viel über die Handlung zu verraten, es entwickelt sich dann halt eine Serie von Ereignissen, die die ganze Zauberszene und die ganze Magie in England verändern soll. Mhm. Und es geht sehr viel um die Freundschaft, aber auch um die Rivalität und den Kampf zwischen dem Mr. Norell und dem Jonathan Strange. Und mir hat diese Idee, also ich bin ja nicht so der Harry Potter Zauberfan oder so, aber dieses Setting auch Der Mr. Norell möchte eben auch die Zauberei in ein modernes England eingliedern. Und das war sehr interessant. Ich fand diese Prämisse sehr interessant.
Aber es ist für Erwachsene, es ist nicht für Kinder.
Es ist nicht für definitiv nicht für Kinder. Ja. Es ist aber in einer sehr aufwendig produziert. Mhm. Also die Ästhetik ist halt wirklich, muss es sich eigentlich vom Film nicht verstecken. Es hat 10 Episoden, es ist sehr überschaubar. Und das ist eine der Miniserien, wo ich mir gedacht hätte, da hätte ich das jetzt kurz vor Weihnachten oder zwischen Weihnachten und Silvester wäre das wahrscheinlich ideal gewesen. Und ich hätte mir fast noch mehr Folgen gewünscht davon, aber
es war. Weil das Setting so schön war und
die. Ja, richtig, so. Genau. Weil es mal was anderes war.
Kommen auch Frauen vor oder Intrigen oder Gefechte oder.
Also es kommt dann, also man kann eines vielleicht so ein bisschen andeuten, es nimmt so ein bisschen das Unglück seinen Lauf, als der Mr. Norell vom Premierminister oder einem sehr hohen Politiker, dessen Frau ist gestorben. Mhm. Und Mr. Norell wird gebeten, diese Frau wieder zurückzuholen.
Klassiker.
Ja, dann ist die erholt dafür, beschwört davon, dafür dann einen Elfen aus dem Zauberreich, der schon lange irgendwie geschlafen hat, hervor. Und der macht mit ihm einen Pakt. Ein Faustscher Pakt. Die Hälfte der Zeit bekommt sie, die andere Hälfte ihrer geschenkten Lebenszeit gehört ihm. Ja. Und man kann sich schon denken, dass das Kaguda-Pakt ist und daraus entstehen jede Menge Probleme und so entwickelt sich das Ganze auch. Na, wirklich sauber gemacht, wunderbare englische Schauspieler, Mimik. Und ich habe die erste Folge angefangen, der Hälfte abgebrochen, habe gesagt, so, jetzt hole ich mir Gesellschaft her, weil das kann ich nicht alleine schauen. Und dann haben wir es, glaube ich, zu dritt oder so, haben wir alle 10
Binge-Watching
gemacht. Cool, ja. Und das war super.
Und wie heißt der Name jetzt nochmal von der ganzen Serie?
Also das ist Jonathan Strange and Mr. Norell.
Mhm. Okay.
Eine absolute Empfehlung. Und vielleicht das Buch auch.
Mhm.
Ja.
Ich hätte auch noch eine englische Serie zu empfehlen.
Ja. Sprich.
Und zwar eine Serie, die schon etwas älter ist, jetzt auch schon auf Blu-ray gibt, und zwar auf Englisch The Prisoner. Falls dem jetzt sagt, die Serie war scheiße, ich meine das Original aus den 60er Jahren.
I'm not a number, I'm a free man.
Richtig, genau.
Schön. Ja, lass dir erzählen, du bist das gleich.
Oder Nummer 6 heißt sie auf Deutsch, in den Simpsons auch oft parodiert, und die Serie ist einfach himmlisch genial. Es geht darum, dass ein Mann, der beim Geheimdienst tätig ist, als Agent, sagt, er hört jetzt auf und geht nach Hause und wird entführt auf eine Insel nicht auf eine Insel, sondern in das Dorf, The Village. Und dort bekommen alle Personen einfach nur Nummern und er ist Nummer 6. Und es gibt auch eine Nummer 2, eine Nummer 1 sieht man nicht. Und die Fragen, die sich stellen dem Zuschauer, die Serie besteht nur aus 16 Folgen, glaube ich, oder 13, ich weiß gar nicht mehr. Wer ist Nummer 1? Wieso ist er dort? Wieso hat er seinen Job niedergelegt? Und hat es sich mit diesem The Village oder das Dorf auf sich? Das sind die zentralen Fragen, die sich schon in der ersten Folge stellen und bis zum Ende der Serie aufrechterhalten werden. Die Serie ist wirklich sehenswert. Wenn man die Serie anschaut, zuerst einmal fällt einem nicht auf, dass die Serie aus den 60er Jahren stammt. Die Serie wurde nämlich damals mit richtig guten Kinokameras in Farbe gedreht.
Cool.
Obwohl das noch gar nicht gang und gäbe ist. Serien wurden bis dahin eigentlich noch immer in Schwarz-Weiß gedreht. Und ich habe die auf Blu-ray, die Bildqualität ist astrein, also damals wurde schon in HD gedreht. Das Einzige ist, dass das Bildformat 4:3 und nicht 16:9 ist. Und ansonsten ist das HD-Qualität.
Die Leute haben nicht so auffällige Rüschchenhemden oder unmögliche Kleidung.
Das ist alles so modern, das ist unglaublich. Die Serie hat
wird zeitlos.
Charme, ja.
Ja, ein bisschen sieht man die Zeit schon, aber du hast schon recht, die Leute und das ganze Setting ist einfach so artifiziell, dieses Dorf, da fahren sie nur so mit so Golfwiegen. Brillen rum, ja, und alle sind so strange drauf, 70er Jahre, auch ein bisschen LSD geschwängert, muss man sagen.
60er Jahre.
60er Jahre, ja, also kommende 70er Jahre, ja, ja, zeichnen sich definitiv schon ab. Mhm. Also, ja, Traumserie auf jeden,
ja,
Fall.
Und da gibt es ja dann diese Gefahr, die immer lauert. Wie nennt sich nochmal? Im Englischen hat es keinen Namen, auf Deutsch hat das Ding einen Namen bekommen, den ich vergessen habe.
Diese weißen Blasen.
Ja, genau, richtig.
Es gibt eine Gefahr, oder was?
Ja, das ist sozusagen ein Wächter in diesem Dorf, der gerufen werden kann.
Ein weißer, riesiger Gummiball.
Ja. Und es ist wirklich interessant, wie das Ding war. Ursprünglich hatten sie gedacht, sie nehmen einen Roboter mit Greifen und so weiter. Sie hatten aber Probleme. Das Ding steuern ging nicht. Das Ding war fix und fertig. Aber sie hatten nur Probleme. Und dann, was nahmen wir da stattdessen? Jetzt nehmen sie einen Ballon mit Wasser drin, mit an einer Schnur gezogen. Und damit man die Schnur nicht sieht, wird alles immer nur rückwärts dann
wieder rückwärts gedreht.
Cool. Und deswegen dürfen in den Szenen sich keine Personen bewegen, weil sie sich ja sonst später rückwärts. Deswegen erstarrt alles sofort, wenn dieses
Ballon
Ding
kommt.
Ins Bild kommt. Das sind alle starr und erst wenn der Ballon weg ist, dann können sich wieder alle bewegen. Und es ist so genial natürlich.
Ja, besonders der Hauptdarsteller. Ich finde, also wenn man so einen Oberbegriff Trotz irgendwo stehen hat, dann ist das dieser Schauspieler für mich. Ja. Weil sie versuchen es in einem Teil teilweise natürlich irgendwie so durch Quälen und Folter ein bisschen, aber sie wollen ihn auch so ein bisschen integrieren ins Dorf und zur Liebe tun. Und dann wollen sie ihn zum Beispiel mal wehen lassen zu irgendeiner Position im Dorf und so. Ja. Und er spielt ein bisschen mit, aber er ist die ganze Zeit immer so grantig und haut dann zwischendurch so die Sachen, die sie in die Hand drücken, weg und dann schreit er eben, I'm not a number, I'm a free man und er ärgert sich einfach so. Ja. Und das ist so wunderschön zu beobachten. Das ist ein Traum.
Zu dem Schauspiel habe ich auch noch ein paar interessante Informationen. Bevor überhaupt Sean Connery James Bond spielte, hat er einen Geheimagent in einer anderen Serie gespielt. Die wurde damals noch in Schwarz-Weiß aufgezeichnet. Manche bezeichnen es auch als die Vorgängerserie zu Nummer 6, beziehungsweise The Prisoner. Übrigens, sein Name ist auch nicht bekannt und man vermutet einfach nur, dass er einfach derselbe...
Wer ist jetzt der Schauspieler? Sean Connery? Oder? Kennt man den? Oder?
Man könnte ihn kennen. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen.
Ich weiß.
Ein ziemlich guter Schauspieler jedenfalls. Er wurde vor Sean Connery überhaupt gefragt, ob er James Bond spielen möchte und später noch einmal. In beiden Fällen hat er nein gesagt, weil er erstens nicht mit Frauen irgendwas zu tun haben wollte, nicht mit Alkohol, nicht mit Zigaretten. Und deswegen hat er jedes Mal nein gesagt.
Der Mann hat Prinzipien.
Ja, er hatte Prinzipien. Und in der Serie kann man sich daher vorstellen, nicht geraucht, kein Alkohol und mit Frauen hat er auch nichts. Das ist wirklich von mir eine Empfehlung. Der Schauspieler ist wahnsinnig gut. Er hat leider später wirklich kaum noch irgendwelche schauspielerischen Rollen.
Also The Prisoner.
Ja. The Prisoner. Aber das Original. Die neue Verfilmung ist wirklich nicht so dolle. Die hat eher was von Lost. Und okay. Lost ist eigentlich nur ein billiger Abklatsch von Nummer 6.
Gut. 1:35. Ich glaube, wir könnten doch langsam.
Ja, dann lasse ich die Aufklärung für nächste Mal.
Stimmt, Aufklärungsrend.
Ja. Will sich jemand schlecht fühlen?
Kommst du nächsten Dienstag? Kommst du nicht, oder?
Nein, da komme ich nicht.
Schlecht fühlen, wollen wir uns schlecht fühlen? Schöner Abschluss zum Podcast.
Ja, lieber einen schönen Abschluss. Da habe ich noch ein ganz kleines. Morgen ist Star Wars Premiere. Also für uns morgen.
Ja.
Und ich werde auch hingehen. Mal schauen, vielleicht mache ich ein paar Interviews und dann knallen wir noch hinten dran, wenn ich
kann. Kannst du die uns schicken dann oder am Server legen? Oder?
Ansonsten gibt es die nächste Woche. Oder wenn keiner sagt.
Also schnippeln tust du trotzdem, oder?
Ja, schickt es mir, ich schnippel.
Okay, also gut. Ansonsten, unser Angebot steht, Stefan, wenn Sie nächsten Dienstag etwas erleben wollen, kommen Sie zum Biertaucher-Podcast. Es gibt ein Heferl. Und gutes Essen vom Karib.
Gut, schön war's. Ich bedanke mich für ein erfülltes Podcast-Jahr 2015. Und
man hört, das heißt, dich hört man erst 2016 wieder.
Ja, genau.
Okay.
Mich auch.
Gut,
also für Unrutsch.
Aber wir geben noch nicht auf.
Wir geben nicht auf, wir senden wir jede Woche.
Wir tauchen weiter.
Wir tauchen weiter.
Durch Weihnachten und durch Silvester.
Wobei ich glaube, nach Weihnachten lassen wir dann auch eine aus, weil wir senden wir in Hamburg, tun wir die einfach aufnehmen.
Also produzieren können wir sicher.
Wir produzieren es, aber da müssen wir schauen, wie
wir es machen. Schneiden können wir ja.
Okay. Dann.
Das schaffen wir schon irgendwie.
Schalten wir mal aus, ne?
Ja.
Tschüss.